Ja, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Die können einbrechen, das ist nicht so schlimm. Aber Facebook-Account löschen, da ist die Katastrophe groß.
Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head.
Hallo, liebe Hörerschaft, willkommen zur 44. Episode von Two Dogs,
One Head.
Mit Carsten
und Martin
und mit einem Special Guest, den vielleicht die meisten unserer Hörer vielleicht sogar kennen, und zwar vom Delamar Guitar Podcast, dem Henry Kresse. Und ich freue mich, zum ersten Mal live im Podcast sagen zu können, Gude Henry!
Tag!
Servus!
Ich glaube, Martin, der mit dem Guden, das ist eigentlich ja der Markus.
Ja, aber der sagt ja immer Gude Henry, oder?
Stimmt.
Genau, deswegen wollte ich das auch nochmal sagen.
Martin ist ja, glaube ich, auch unser treuester Hörer, was Delamar Guitar angeht.
Also ich höre den Delamar Podcast und den Delamar Guitar Podcast habe ich seit der 200. Episode, die im Feed war, alles gehört. Also mit der 200. bin ich eingestiegen.
Mm, okay. Ja,
dann sind es 165 Folgen.
Was ihr so rausgehauen habt in eurem Feed, habe ich alles gehört.
Ach nee, sind ja mehr als 165. 165 Folgen alleine Delamar Hauptpodcast.
Genau.
Und dann hast du noch diese ganzen Delamar Guitars. Das sind ja auch nicht ohne. Das sind ja auch über 100 Stück mittlerweile.
Deswegen, die habe ich gerade gehört.
Ist ja irre.
Und bei einer war ich sogar zu Gast. Und das ist auch gar nicht so lange her.
Stimmt.
Da haben wir mal Kamrim vorgestellt.
Mhm. Das stimmt.
Gab's eigentlich mal.
Genau, da ging es nämlich darum, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, so alle paar Monate mal eine Band vorzustellen. Und möglichst eine Band, die so noch nicht, betone ich, so bekannt ist und das aber unbedingt werden sollte.
Genau, wie war das? Support your local
artists.
Ja, genau. Finde ich super. Machen wir ja hier ab und zu auch im Podcast oder sogar sehr regelmäßig.
Genau, das müssen wir auch ganz dringend fördern, weil es gibt einfach viel zu wenig gute Musik da draußen oder man kennt die Bands nicht und das müssen wir unbedingt abstellen.
Genau. Ja, das war die Folge 130 von Delamar Guitar. Ich habe den Link mal in den Chat gepackt. Yay. Kannst du dir nachher rausfischen. Und wir haben dazu bekommen keine Kommentare. Na gut, aber das ist vielleicht bei diesen Interview-Sachen so, ne? Die sind nicht sonderlich kontrovers oder so, da kommen halt, doch hier, doch, KMA Audio Machines, da kam sogar ein Kommentar.
Tja, das ist heute gar nicht Thema.
Nein.
Das neue Cubase 9 ist jetzt nicht mal eine Woche alt, oder? Oder gerade mal eine Woche alt vielleicht?
Ziemlich genau Donnerstag rausgekommen, ne?
Ja. Doch, Donnerstag, da haben wir, wo wir eine Folge aufgenommen haben, das muss Mittwoch gewesen sein, oder?
Ich kann das genau sagen, ich habe nämlich noch die Rechnung hier.
Ich auch.
Gleich den ersten Tag geshoppt, ja?
Ja.
Nein, zweiten.
Jan hat Bescheid gesagt, dass das Cubase rausgekommen ist. Seit wann muss man sich vom Keyboarder erzählen lassen, dass das eine DAW rausgekommen ist? Warum?
Vor allen Dingen von dem Keyboarder, der Reaper benutzt.
wie verrückt ist diese Welt denn?
Ja, ich habe es auch nur festgestellt, weil ich gesehen habe, Henry hat es gepostet.
8.12. Das ist ein Tag nach Erscheinen.
Mhm. Ja, also wir haben jetzt den 12.12.
Also ist am 7. rausgekommen. Ich habe es gleich am 7. gekauft.
Genau, fünf Tage dann.
Abends dann noch.
Genau, stimmt. Nachdem ich
Das hast du während der Sendung installiert, das habe ich gehört.
Ja, genau. Und dann habe ich ein altes Projekt aufgemacht und habe mich sehr dolle geärgert.
Warum?
Ja, also genau. Also ich habe ja mitgekriegt, dass ihr beide das schon habt. Ich fahre ja immer noch mit der Cubase 5-Version aus Gründen. Und ihr beide seid jetzt direkt umgestiegen in die 9er. Und da interessiert mich natürlich, was ist alles neu in Cubase 9? Darum geht's hier in der Sendung.
Mich würde vorher noch mal kurz interessieren, Henry, mir war gar nicht bewusst, dass du Cubase benutzt, geschweige denn, dass du sogar auf dem aktuellen Stand hältst.
Also folgendes. Ich habe, wo ich mit DAWs angefangen bin, mit Cubase 5 angefangen, habe dann irgendwann mal auf Artist 6.5 upgedatet. Dann war ich ein bisschen angefressen, weil Steinberg der Meinung war damals, dass man sagen viel Geld für ein Update ausgeben muss, nur weil man das neue Apple-Betriebssystem installiert hat. Und da war ich ein bisschen angefressen.
Für die gleiche Version oder was?
Nein, für die 7er Version dann.
Ach so. Hm.
Das sollte mich damals irgendwie, nee, Quatsch, ich hatte die 6 Artis, so, und dann auf die 7 updaten oder auf die 7.5, da wollten die dann entspannte 200 Euro damals haben, dann habe ich gesagt, nö.
Ui. Ja, weil du im Hintergrund das sozusagen mehrere Versionen übersprungen hattest, obwohl das eigentlich ja, von 6 nach 7 klingt ja erstmal nicht viel, ne, und dann fühlt man sich voll verarscht.
Da ist mindestens noch die 6.5 dazwischen. Was dann kam, das habe ich mir nicht zu träumen gewagt. Also dann habe ich mir ja gedacht, ich habe ja da so Vorbilder, so ein Dave Pensado oder Stephen Slate oder so, und die haben alle schön immer mit Pro Tools gemacht. Ich dachte, Pro Tools ist ja Industriestandard.
Das Werkzeug der Profis, ne?
Genau. Und dann habe ich erstmal gemerkt,
steht ja im Namen Pro.
Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, dass das Pro eigentlich ziemlich Pro ist. Ja, wie soll ich mich da ausdrücken, um freundlich und höflich zu bleiben, ohne halb Avid vor den Kopf zu stoßen. Ich sag mal so, ich habe einen recht aktuellen Mac und ich habe das nie so zum Laufen bekommen, dass es wirklich sinnvoll funktioniert hat. Also das Erste, was ich nicht wusste, da habe ich mit Pro Tools 9 angefangen und da war es so, da musstest du deine Projekte auf eine externe Festplatte auslagern, damit das überhaupt irgendwie läuft. Ansonsten hast du irgendwie immer irgendwelche Fehlermeldungen gekriegt, die darauf hindeuteten, dass irgendwas zu langsam sei. Gut, also externe Festplatte gekauft, Projekte dahin gelagert. Gut, dann konnte man es wenigstens halbwegs benutzen. Das war die Version 9. Dann bin ich auf den Trichter gekommen. Ha, du brauchst jetzt eine aktuelle Version. Also habe ich mir die 10er-Version geholt. Und die 10er-Version, die gab es gleich mit dem Update auf 11 und auf 12.
Und mit freien Updates dann?
Ja, bis zu 12 dann. Also ein Jahr lang 12 Updates. Mhm. Also 2015 quasi. Jo, habe ich mir gedacht, klingt gut. Aktuelle Version immer gut. Ist auch zukunftserweiterbar und bla und hin und her und hast nicht gesehen. Dann kam so langsam mehr oder weniger die Ernüchterung. Dann haben meine IK Multimedia Plugins nicht wirklich funktioniert, was allerdings ein Problem vom Apple Betriebssystem war. Das konnte ich aber mit der Super Hotline im Übrigen von IK Multimedia lösen. Die haben mir nämlich den Tipp gegeben, wie man das abstellt. Und ja, dann habe ich anstatt Musik zu machen, habe ich mich eigentlich mehr oder weniger mit Pro Tools rumgeschlagen und den vielfältigen Fehlermeldungen, die da kamen. Immerhin gut, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, das zu benutzen. Also das ist ja vielleicht so. Vielleicht muss man da auch unbedingt irgendwie 3 Jahre studiert haben und Millionen von Tutorials auf YouTube angeschaut haben und was weiß ich, keine Ahnung. Also jedenfalls von der Grundidee finde ich Pro Tools eigentlich super, wenn es dann funktionieren würde.
Ja, aber also, was man schon so hört von Pro Tools, diese, ich meine, das scheint eine äußerst grundsolide Aufnahme- und Wiedergabesoftware zu sein. Das sind viele andere auch, aber wenn ich schon so höre mit Fehler bei Latenzausgleich oder da waren sie relativ spät erst dran, Input-Latenzkorrekturen und weiß ich nicht alles, das hört sich und wenn man das schon sieht, das sieht alles so nach Steinzeit aus, das Ding, ja.
Naja, also spektakulär ist es ja immer, die versuchen einem dann Features, die zum Beispiel, also ich glaube, an Studio One werden die nie rankommen, was Features angeht. Nicht mal, wenn die das komplett neu aufrollen, das Ding irgendwie. Es ist jede DAW, inklusive Reaper, läuft wesentlich stabiler wie Pro Tools, zumindest auf meinem Rechner.
Und Reaper kostet nicht die Welt.
Und Reaper kostet nicht die Welt, ne.
Deshalb Studio One. Es kostet erstmal gar nichts.
Es kostet erstmal gar nichts, wenn man es nicht professionell benutzen möchte.
So? Nee. Nee, doch, das kostet ein bisschen was, wenn man das nicht professionell benutzen will, oder?
79 Euro kostet es irgendwie.
Du kriegst es auch for free.
Ohne du kriegst Probleme. Es for free, dann darfst du es aber nur privat benutzen.
Ach so.
Wenn du es aber in einer professionellen Umgebung benutzen möchtest, also in einem Studio für kommerzielle Zwecke, dann musst du halt diese Gebühr da bezahlen.
Also du kannst es ja die Demo benutzen sozusagen und da fragt er dich eigentlich nur bei jedem Start, oh, das ist doch eine Demo. Willst du nicht mal kaufen? Nö, ich benutze dich weiter.
Kann man wegklicken.
Ich muss noch ein bisschen testen.
Ne? Aber, 2 Jahre
ganz,
später.
Aber ganz ehrlich, für eine gute Software kann man auch ein bisschen Geld hinlegen.
Ja, logen.
Und auf das jeden Fall. Das habe ich dann bei Cubase jetzt gemacht und bin auch total zufrieden, was das angeht, weil ich habe ja da quasi den Sprung von der 6 zur neuen jetzt gemacht, also quasi drei Versionen übersprungen und ich war erstmal erstaunt, was da alles drin ist.
Also, ach, du bist jetzt mit der neuen erst wieder eingestiegen sozusagen, genau. Ganz frisch. Aha. Das war doch denn aber teuer wieder.
Ja, das war mir jetzt egal, ich war angefressen.
Ja.
Also falls irgendeiner Pro Tools kaufen will, ich hätte eine Lizenz.
Ich hätte da
mal. Kann man die einfach so vererben?
Ja, es ist natürlich so. Ne? Also Pro Tools sieht natürlich, also Avid, die sehen natürlich nicht gerne, dass Kunden weggehen und die machen einem das auch extrem schwer, irgendwie das Zeug wieder loszuwerden.
Mhm.
Also erstmal ist es so, du kannst diesen Support-Vertrag von 2015, den kannst du nicht einfach so weiterverkaufen, sondern du kannst nur die Basisversion von Pro Tools verkaufen. Und derjenige, der es dann kauft, der muss dann zusehen, wie er das Ding updatet.
Okay.
Das finde ich persönlich eine absolute Unverschämtheit und das ist für mich ein absolutes No-Go, eben so eine Nummer da abzuziehen. Irgendwie so nach dem Motto, ja, schön, dass du es gekauft hast, aber verkaufen darfst du es nicht mehr.
Ja, das ist allgemein auf dem Softwaremarkt immer noch so ein Problem. Du kannst halt dir ein Fahrrad kaufen und wenn du keinen Bock mehr hast darauf, dann verkaufst du es halt wieder bei eBay oder so. Aber verkauf mal Software oder Musik, die du bei iTunes erworben hast. Verkauf die mal wieder.
Naja, das kannst du vergessen.
Schwierig.
Aber so Plugins, das ist kein Problem, die zu verkaufen. Also bei Waves ist es zum Beispiel so, die müssen halt nur ihren Support-Status noch haben. Also die dürfen nicht älter sein wie 2 Jahre. Und dann kannst du die ohne Probleme mit der Seriennummer kannst du die verkaufen.
Mhm. Aber jetzt Cubase verkaufen wüsste ich jetzt auch nicht, weil das ist ja irgendwie auf dem Dongle
drauf. Du gibst diese Lizenz einfach wieder im
Dingscenter
frei.
Du kannst ja vom Dongle frei machen und dann kannst du die wem anders schicken und dann kann die sich auf seinem Stick draufziehen und fertig ist die Laube.
Korrekt. Und bei iLog Software ist es halt so, du musst da irgendwie eine kleine Gebühr bezahlen.
Mhm.
Meistens irgendwie so $30 oder so.
Oh, das ist auch relativ viel.
Naja, kommt drauf an, was du da verkaufst. Ich meine, ein Plugin für $30 würde ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. aber bei Pro Tools, das wenn man dann die $30, die würde ich mit Freuden bezahlen.
Ja, klar, das ist dann schon eine ganz andere Liegen, ja. Also ich habe jetzt so 100 € für die Upgrade-Lizenz bezahlt von Cubase 8.5 auf Cubase 9. Und ich war sonst immer der Meinung, dass die Updates sonst 50 € gekostet haben.
Das waren sonst auch 50 €, aber ich glaube, die haben auch sehr, sehr viel investiert. Also wenn ich mir angucke, wie alleine die Optik und die Haptik, wie sie jetzt ist und wie sie zur 6er Version war, also da sind doch wirklich Welten dazwischen. Und ich weiß jetzt nicht, für die 8 und 8.5 kann ich jetzt nicht sprechen, das musst du wahrscheinlich sagen. Also ich finde aber, das hat sich gerechtfertigterweise da echt einiges getan, dass ich eben auch gesagt habe, okay, den Preis, den zahle ich halt.
Ja, das User-Interface so ist an und für sich identisch zu 8.5, ne? Außer halt diese neuen Zonen und so, was wir später bei den Neuheiten dann noch mit eingehen. Aber ansonsten, wie das ganze Ding aussieht, so rein so vom Style her, das ist schon länger so. Ich denke mal, seit Cubase 7, glaube ich, hat das so ungefähr diesen Touch.
Ja gut, das habe ich ja schon leider nicht mehr mitgemacht. Ich hätte es wahrscheinlich machen sollen, hätte ich mir viel Ärger erspart.
Ja, ich finde, also das sieht doch super modern aus, ne? Also wenn noch Kunden bei mir reinkommen ins Studio und hast da diese professionelle, wirklich finde ich sehr professionell aussehende Oberfläche, ohne verspielt zu wirken und modern irgendwie, das macht schon einiges her, das Ding.
Ja, absolut. Also ich habe ja sonst bevor ich halt zu Pro Tools gewechselt bin, habe ich ja mich mit viel mit Studio One auseinandergesetzt. Und da sind ganz viele Sachen, die jetzt bei Cubase neu sind, sind da ja schon quasi auch mit, als was das Benutzerinterface angeht, ist ja quasi da schon mit drin.
Mhm.
Also dass man hier die Fenster hin und her schieben kann und abdocken kann, also ein Schnickschnack, das kann das ja eigentlich schon seit der Version 2.
Und wenn du eigentlich so ein begeisterter Studio One-User bist, warum hast du jetzt dann doch noch Cubase gekauft? Was fehlt dir oder weiß nicht?
Ich komm da einfach besser mit klar irgendwie. Also es ist für mich einfacher nachzuvollziehen, einfacher zu bedienen.
Mhm, okay.
Also jetzt, ich sag mal so, die nehmen sich nicht viel. Und ich habe Studio One habe ich früher dann eigentlich immer relativ viel zu mastern genommen. Oder wenn ich halt so CDs zusammengestellt habe, dann aus meinen Songs.
Ja.
Weil das die Werkzeuge dafür direkt mitbringt.
Mhm. Ja, das also ist bei Cubase ein bisschen mau, weil die ja dann sagen, gut, der benutzt dann Wavelab.
Ja, genau, das ist nicht der Anspruch von Cubase. Cubase hat einen anderen Anspruch. Aber wie gesagt, halt bei Studio One, da ist das eben alles, die haben sich wirklich auf die Fahne geschrieben, okay, wir möchten das ganz gerne alles in einer simplen einen Softwarelösung halt haben und nicht hin und her exportieren müssen. Und das finde ich eigentlich schon wieder recht gut. Da kannst du halt Projekte anlegen und diese Projekte, die machst du dann halt in deiner Mastering-Suite auf und dann kannst du mit den Dingern loslegen, ne?
Jo. Aber ich benutze auch kein so richtiges externes Programm für Master erstellen mehr. Also ich mache alles in Cubase. Also was tonmäßig ist, ja ist in Cubase dann fertig mit der Masterkette auch. Und dann packe ich das in meinem Hofer DDP Maker und mache daraus dann das Master Image sozusagen. Also da bin ich jetzt auch mit Wavelab fertig. Also
ja, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, weil ich das ganz gut fand. Weil du dann wirklich zwei verschiedene Programme hast oder zwei verschiedene Workflows hast, wo du dann da halt loslegen kannst.
Ja, du bist ja dein eigener Master-Engineer, gehst dann nochmal mit frischen Tatendrang irgendwie dran, weil du ja ganz andere Bedingungen dann hast. Das hatte damals hier im Delamar-Podcast der, wie heißt der denn noch, der mit Carlos dann immer zum Schluss gesendet hat.
Matthias?
Ja, Matthias, genau, der hat das auch. Ich glaube, der hat irgendwie drei verschiedene DAWs, wenn er selber Songs baut. Bei einem macht er ein Songwriting, beim anderen macht das Mixing und beim dritten das Mastering oder so, damit er immer einen Tapetenwechsel hat.
Ja, genau, macht doch irgendwo Sinn. Also ich hab zum Arrangieren fand ich eigentlich im Gegensatz zu Pro Tools fand ich eigentlich dann das Studio One echt optimal. Und das ist eigentlich auch mehr oder weniger von der Haptik her genau das gleiche wie in Cubase. Aber Cubase habe ich gestern eine geile Entdeckung gemacht, die fand ich zum Beispiel ziemlich klasse. Da kommt ja so eine riesen Sample-Library mit. So, da ist alles Mögliche drin, vom Bläsersatz bis zum Schlagzeug. Und das Schlagzeug, das fand ich jetzt mal recht interessant. Wenn du dann nämlich so eine MIDI-Spur aufmachst und das Schlagzeug da reinziehst, also ein Schlagzeug-Sample da reinziehst, dann macht der im Mixer die MIDI-Spur auf und macht all die Instrumente alle als einzelne Spuren auf. Das kannte ich bis jetzt noch nicht.
Ja, du kannst hier Snare Drum, Bass Drum, das trennt er gleich.
Ja, genau.
Ja, du hast mehrere Möglichkeiten. Also normalerweise ist es halt so, wenn du so ein, das geht auch mit dem Kontakt oder so. Wenn du den aufmachst, macht er eigentlich erstmal nur eine Stereosumme auf. Und dann kannst du rechts aber in diesem VST-Rack kannst du dann noch mehrere Ausgänge freischalten. Und dann kannst du diese unterschiedlichen Instrumente, jetzt vom Schlagzeug, Bass, Drum, Snare, auf unterschiedliche Ausgänge legen. Und dann habe ich quasi, so bei Easy Drummer hast du ja im Plugin schon ein eingebautes Mischpult. Aber das finde ich halt scheiße, weil ich will halt in Cubase will ich ja meine eigenen Plugins und sowas weiter benutzen. Deswegen hole ich mir die aus diesem Mischpult jeden Kanal einzeln raus und habe die im Cubase-Mixer separat anliegen. Das ist voll geil.
Genau, und da fand ich das halt echt spektakulär, weil ich habe einfach bloß ein bisschen rumexperimentiert, hab mir mal so einen Song zusammengebastelt und hab mir da eben ein paar Schlagzeug-Samples gesucht, hab die einfach da mal reingeschoben und dann habe ich gedacht, naja, okay, jetzt musst du mal gucken, wie du das dann auftrennen kannst. Und dann gucke ich in das Ding rein, da habe ich die MIDI-Spur und daneben dann Snare, Hi-Hat, Bassdrum, Toms, Becken, hast du nicht gesehen? So, ups, okay,
ja, das ging alleine. Das ging in Cubase 5 auch schon, wenn man wusste, wie man das entsprechend versteckt.
Ja, genau, der hat das aber einfach so gemacht. Also ich habe nichts weiter einstellen müssen, ich habe die Spur an die Samples einfach an die MIDI-Spuren einfach reingezogen und hat's gemacht.
Das ist natürlich bequem, ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal ein paar Neuerungen aus dem Hut ziehen, was es so Neues gibt.
Genau, ich habe mich nämlich überhaupt gar nicht auf die Sendung vorbereitet, um die meisten blöden Fragen stellen zu können. Was gibt's denn Neues?
Ja, also die haben, wo ich auch noch nicht ganz so hundertprozentig durchgestiegen bin, die haben eine neue Zoneneinteilung, beziehungsweise haben eine neue Zone. In Cubase muss man sich so vorstellen, ich meine, das nehmen sich ja alle DAWs nix, du in der Mitte hast du ja so dieses Arrangement-Fenster, wo die verschiedenen Tracks sind, mit den verschiedenen Audio-Events. Und links hast du den Inspektor, da hast du dann von jeder Spur nochmal so schnelle Einstellmöglichkeiten wie Lautstärke, Aufnahme und all so ein Kram.
Mute.
Genau. Und vor ein paar Versionen kam rechts der Bereich dazu. Das ist dieses rechte Zone, die ist so eine Rack-Ansicht, so eine kompakte.
Das habe ich schon gar nicht mehr.
Die kann man sich so, die kann man sich ein- und ausblenden lassen. Und jetzt aber, was ist, was jetzt neu ist, ist die untere Zone, genannt Lower Zone. Und da kannst du dir innerhalb des Cubase Hauptfenster kannst du dir einmal die Mixkonsole einblenden lassen. Und du kannst.
Ja, die ist standardmäßig bei mir unten, ja.
Ja, aber du hast die in so einem separaten Fenster sozusagen da irgendwie mit reingeblendet. Und so ist in diesem Arrangement-Fenster fest drin und du kannst das, sag ich mal, was bei Cubase auch schon länger so ist, kannst du frei skalieren. Du kannst es Millimeter für Millimeter oder Pixel für Pixel kannst du das Ding nach oben und nach unten ziehen und die Fader, die werden einfach frei größer und kleiner.
Sexy.
Weil ich glaube, bei Cubase 5 ist das ja alles starrer, da kriegst du ja nichts kleiner, größer gezogen.
Ja. Genau, das ist ein bisschen schwierig gewesen.
Das ist halt super geil, so für Laptop-Arbeit, dass du alles auf einem Bildschirm kriegst.
Weil wenn vor allen Dingen so, dass es noch bedienbar ist.
Ja, wenn du Multi-Monitor-Setup hast, hast du ja das Mischpult auf dem separaten Dings. Aber so für Laptop-Arbeit, für unser Cambrium-Laptop, für auf der Bühne unten das Mischpult haben, das ist ein Traum. Nicht mehr hin und her schalten müssen.
Ich habe ja hier in meinem Studio mittlerweile 3 Bildschirme. 2x 4:3 und 1x 16:9.
Hey, momentan warte ich eigentlich nur gerade darauf, dass ich mal günstig irgendwo einen Monitor abstauben kann. Irgendwas in,
bei eBay.
In 42 Zoll oder größer.
Oh. Das ist natürlich dann schon sehr groß, ja.
Hey, und dann kommt das Ding hier vor mir an die Wand. Dann stören mich die Monitore nicht mehr. Dann kann ich die Lautsprecher ein bisschen besser hinstellen. Und dann kann man endlich mal dezent mixen.
Wenn der aber schon so groß ist, kann man mal gucken, ob man mehr als Full HD kriegt, dass man noch härtere Auflösungen fahren kann. Dann hast du zwar einen riesen Bildschirm, aber auch effektiv eine Menge Platz.
Naja, dann musst du aber auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Also so Ultra HD oder so, dann geht schon.
Gibt aber auch was dazwischen, dieses WHQD oder weiß der Kuckuck,
WQHD. Ich habe irgendwann mal gesehen, das Ding, das fand ich auch nicht schlecht. Das war so ein Monitor, der hatte Überbreite. Also mit Überbreite meine ich halt.
21. Der ist
so, das Ding, das ist so locker 1,5 Meter lang. Und aber nur so hoch wie ein 27 Zoller, ne?
Ah, okay. Ja, krass, aber ich weiß nicht, gerade bei Musik finde ich auch, braucht man auch ein bisschen Höhe, wenn man viele verschiedene Tracks hat.
Ja, ja.
Wir brauchen nicht nur Breite, sondern auch Höhe. Nochmal zur Lower Zone. Also diese Mixkonsole ist da drinne, das ist jetzt nicht so spektakulär. Und wenn man jetzt ein Audio-Event doppelt anklickt, hat man doch sonst immer so ein separates Bearbeitungsfenster gekriegt.
Ja.
Und das geht jetzt automatisch in dieser Lower Zone auf. Also selbst wenn du die gerade gar nicht siehst, du klickst irgendein Audio-Event doppelt an, dann landet das unten in der Lower Zone. Und dann kannst du aber mit einem weiteren Klick, kannst du das so sozusagen von da abdocken und dann geht das in diesen normalen Sample-Editor auf.
Erstmal gewöhnungsbedürftig bestimmt.
Gewöhnungsbedürftig. Es ist mir immer ganz cool, dass das einmal in diesem separaten Fenster oder in diesem Fenster mit drin landet. Du bist nicht sofort in einer anderen Welt, so. Du hast immer noch dein ganzes Projekt noch vor dir und hast diesen kleinen Abschnitt da unten, wo du diese Bearbeitung dann vornehmen kannst. Und du kannst das auch so einstellen, dass der separat dann vom Hauptfenster zoomt oder mit dem Hauptfenster mit rein und raus zoomt, dass das so gelinkt ist. Obwohl ich diese Funktion noch nicht gefunden habe.
Was bei dem Zoning irgendwie das wesentlich geilste Feature noch ist, das ist der Sampler-Track.
Der ist ja dann auch in dieser Lower Zone mit drin.
Genau. Und was der Sampler-Track ist, eigentlich ganz einfach. Man nehme irgendein Schnipsel Audio, den man sich irgendwo herzieht, aus seiner Bibliothek, aus dem Track, sonst irgendwo her.
Aus dem Windows Explorer oder Apple Explorer wahrscheinlich, einfach per Drag and Drop reinziehen. Oder aus dem Projekt, aus dem Cubase, aus der Media Bay, wie du gesagt hast.
Genau, irgendwo her. Dann geht dann eben so ein Bearbeitungsfenster auf. Das sieht so aus wie der Audio-Editor. Nur der kann dann noch ein paar andere Sachen mehr. Und zwar, man kann dann aus diesem Audioschnipsel, den kann man sich dann entsprechend zurechtschneiden, dann hat man unten eine Klaviatur in demselben Bild. Und dann hat man im Prinzip einen Sample Player, der genau dieses Stück, was man sich da zurechtgeschnitten hat, eben abspielt.
Da kannst du das Sample noch so ein bisschen bearbeiten, glaube ich, mit so ein paar Hüllkurven.
Da kann man Tod und Teufel machen, Time Stretching hast nicht gesehen, alles Mögliche. Und eben da kann man halt.
Wahrscheinlich.
Genau, Tonhöhe, also kann man alles mögliche Zeug spielen.
Also das Ding liegt dann standardmäßig auf dem C3, glaube ich, egal was du reinziehst. Genau. Dann wenn du weißt, du, das ist aber ein E, dann kannst du diesen Grundton, also wo ist genau das Original-Sample, kannst du dann verschieben. Und dann hast du es, wenn du gleich ein MIDI-Keyboard angeschossen hast, hast du das ganze File auf der kompletten Klaviatur, einfach nur dadurch, dass du es reingezogen hast. Genau. Und kannst dieses File dann in allen Tonhöhen dann sofort spielen, wie du gerade Bock hast.
Also man muss dann nicht mehr irgendwie den Umweg über irgendeinen Sampler gehen und so weiter, den man vielleicht dann noch extra in eine Spur laden muss, sondern der macht auch gleich direkt die passende Spur dazu auf und dann kann man eigentlich sofort loslegen.
Und du kannst auch sagen, wie das Ding geloopt werden soll. Also du hast ja bei so einem Sample hast du ja verschiedene Varianten. Du kannst sagen, wenn ich die MIDI-Taste drücke und ich lasse die los, was passiert dann mit dem Sample? Ja, wird das sofort abgestoppt? Läuft das bis zum Ende durch? Oder solange ich die Taste drücke, soll es immer wieder geloopt werden und solche Sachen. Oder soll es nur zu Ende spielen, solche Sachen kannst du gleich mit einstellen.
Genau, kannst du auch also gleich mit Fade machen, dass es ausfadet. Ja,
genau.
Gibt's die Option auch?
Genau, du kannst die Fade-In, Fade-Out kannst du machen. Das kannst du alles so, also wie beim normalen Audio-Editor kannst du eben auch die Ein- und Ausschwingkurven quasi verstellen oder eben, wie gesagt, nur ein Stück von dem Sample spielen, kannst du dir entsprechend raussuchen und so. Also es ist ein sehr komfortabler Editor und es ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug, wie ich finde.
Ah, siehst du. Geht dann natürlich ein bisschen in die elektronische Szene, ne? Die schießt so ein bisschen in die Richtung, oder?
Ja, für die Anwendung. Nicht unbedingt. Also ich sag mal so, es wird ja in vielen Genres mittlerweile benutzt.
Klar, du brauchst ja für alles brauchst du irgendwelche Samples. Und wenn es nur ist, dass du dir kurz mal den Subbass für irgendwelchen Metalcore-Breakdown irgendwo reinziehen willst, ja, hast du ihn gleich auf der ganzen Klaviatur, suchst du den passenden Grundton raus, kannst du durch das ganze Ding ja durch irgendwelche MIDI-Spuren sozusagen, durch diesen Sampler-Track dann gleich benutzen oder spielbar machen.
Ja. Und das Coole ist, weil man muss auch ein bisschen aufpassen, was wir jetzt sagen, weil manche Features, die sind in dem Elements zum Beispiel nicht enthalten, aber dieses Killer-Feature, das ist auf jeden Fall in Elements mit drin.
Aber in der ganz kleinen Version,
es gibt ja nur drei, Pro, Artist und Elements.
Ach so, und das ist in der ganz niedrigsten, ist das schon mit drin,
ja? Das ist da mit drin, ja.
Ja, ich sehe gerade Transfer to New Instrument, also das kannst du dann auch entkoppeln und in so ein Instrument draus machen komplett.
Ja, genau.
Fix Pitch, aber irgendwas One-Shot, irgendwas war mir gerade noch, irgendwas wollte ich noch wissen, was ich jetzt nicht, aber jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Irgendwas wollte ich noch.
Naja, das fällt dir vielleicht noch ein.
Ja.
Also auf jeden Fall gibt's einen Haufen, auch Audiomaterial gibt's einen Haufen Zeug, was die irgendwie damit reingepackt haben. Das ist also, ich hab da mal gestern ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also da kann man sich alleine nur mit den Audio-Samples, kann man sich, glaube ich, tagelang beschäftigen, was die dabei gepackt haben.
Mhm. Und wenn ich jetzt hat er mir gleich automatisch einen Sampler-Track angelegt. Mhm. Wenn ich jetzt ein neues File in diesen Dings damit reinziehe, dann macht er mir einen neuen Sampler-Track auf, oder wie?
Also das habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
Also es sieht ja zumindest so aus. Jetzt hat er zwar standardmäßig immer dieses eine Sample drin. Ah doch, ja, wenn ich jetzt in eine andere Spur gehe, kann ich wieder sagen, Audio-Sample hier ablegen und dann wird er mir wieder einen zweiten Sampler-Track dann erzeugen. Ja genau,
damit du das wahrscheinlich dann entsprechend benutzen kannst.
So, kann ich irgendwie 10 Sampler-Tracks machen. Ich hatte nämlich mal von dem diesen Freeman, der auch auf YouTube viele Cubase-Videos macht, der hat mal noch mit den alten Cubase-Versionen einen Track gemacht, wo er nur so aus Alltagsgeräuschen einen kompletten Song gemacht hat. Der hat irgendwie so eine 1,50 Meter Papierrolle gehabt. Ne? Da hat er einfach mal gegengeschnippt, das klang wie so eine Bongo, die hat er dann so als Schlagzeugsound genommen, dann hat er gegen so ein bisschen Papier geschnippt, das war dann die Hi-Hat und durch dieses auf eine Klaviatur legen hat er sich dann den passenden Ton rausgesucht und hat das Ding dann so eingespielt.
Für genau, sowas Kreativität sind quasi wenig Grenzen gesetzt.
Ja, und wie ist der Kollege? Ich brauche das für die Shownotes.
Das ist der Freeman oder FMN Music, der macht, also wenn man Cubase-Videos auf YouTube sehen will und sich so ein bisschen über das Handling mit Cubase schlau machen will, das ist halt der, der Cubase-Gott so auf YouTube. Ich schick das mal in den normalen Chat, dann kannst du es dir da rausziehen.
Jo, danke. Ja,
der ist halt auch relativ so vom Haus aus so, die alten Videos sind so recht Hip-Hop-lastig, dann so Dubstep-lastig. Aber selbst da sieht man allein durch diese Routing-Sachen, Sidechaining und viele Tricks. Und dann hat er aber angefangen, so eine Serie zu machen, wo man seine Songs zu ihm zum Mixen schicken konnte. Und da hat er darauf geachtet, dass es genreübergreifend war. Also er hat kein Genre da doppelt gemacht. Das ging von R&B, Hip-Hop, Jazz, Pop, Elektropop, Metal, Rock, Punk, alles, was irgendwo ging.
Okay. Den hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil also bei Cubase musste ich mir bis jetzt relativ wenig Tutorials reinziehen.
Ja, ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich halt mit Cubase, ich sag mal, in Anführungszeichen groß geworden bin. Also es ist die erste. Das
war ja deine erste DAW, ne?
Die erste und immer noch die einzige richtige DAW, mit der ich ernsthaft arbeite. Mit allen anderen mache ich quasi halt gar nichts. Ich habe nie ernsthaft was anderes benutzt. Und dadurch bin ich natürlich ja auch in diesem Workflow so komplett drinne. Schwer zu sagen, ob das jetzt daran liegt, dass ich halt einfach nichts anderes kenne, oder ist Cubase wirklich so einfach zu bedienen?
Nein, das ist also ich habe ja nur die Erfahrung mit quasi allen anderen, die es mehr oder weniger gibt. Also das Einzige, was ich jetzt noch nie ausprobiert habe, ist Fruity Loops und von Logic kenne ich halt nur die Sparversion, die beim Apple dabei ist. Hm. Und da muss ich sagen, also echt, also Cubase ist bis jetzt wirklich, ich muss keine Werbung für die machen, aber vom Bedienen her und von der Intuitivität. Es ist bis jetzt echt so, dass das, was ich in den Fingern hatte, das eins der besten. Hm. Also das und Studio One, die finde ich beide, die sind von der Bedienung her und von der Logik her, wie man da an Sachen hinkommt. Also es geht eigentlich schon damit los, wie schalte ich das Klick ein? Ich drücke auf den Knopf, fertig. Ja, bei Pro Tools ist es anders, da musst du einen Klick-Track anlegen. Und wenn du das nicht weißt, dann kriegst du keinen Klick.
Punkt. Darauf gedruckt kommen. Also ich habe so eine Ausprobierversion von Pro Tools gehabt und ich behaupte, ich kenne mich sehr gut mit sowas aus und ich habe es eine Viertelstunde lang nicht hingekriegt, da überhaupt Ton rauszukriegen. Ich habe eine Audiodatei reingezogen. Ich wollte eigentlich nur Play drücken und mal hören und ein bisschen basteln irgendwie, irgendwas tun. Ich habe keinen Ton daraus gekriegt. Ich habe die ganzen Audioeinstellungen, habe ich alles gemacht. Ich wusste nicht mal, wie das mit dem Play-Pause funktioniert, weil er dann irgendwie diese immer ganz komisch irgendwie zurückgesprungen ist und nicht richtig Play gemacht hat. Dann habe ich es irgendwann zugemacht. Die Schnauze voll.
Ja, gut, das ist dann auch ärgerlich. Also wie gesagt, ich hab dem ja sehr lange, also ich habe mich 2 Jahre jetzt damit rumgeschlagen, irgendwie, oder ein bisschen länger sogar noch. Und ich habe jetzt verzweifelt einfach aufgegeben.
Ja, man geht ja erstmal damit ran, das muss ja gehen, das machen ja alle anderen. Ja,
natürlich.
Alle anderen Profis ja auch,
ja. Ja, vor allen Dingen, vielleicht benutze ich es auch in Grenzgebieten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht will ich auch zu viel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also.
Ja, aber dieses Behauptung, dass das Pro Tools halt für Pro-User ist, das stimmt natürlich. Das ist wahrscheinlich ein anzunehmendes Tool, sonst würden es die Leute nicht benutzen. Aber das ist regional halt auch unterschiedlich. Ne? Ich sag mal, hier in Deutschland ist halt wirklich Cubase einfach auch bei den großen Produzenten da. Beziehungsweise ich glaube, würde sogar behaupten, das ist überwiegend.
Gut, hören wir mal mit dem Bashing auf hier, das ist blöd.
Ja, das stimmt.
Also was noch eine super Neuerung ist, es kommt noch ein super Plugin mit, bei zumindest der Pro-Version. Und zwar, das ist dieser Frequency EQ. Also der heißt Frequency und ist ein EQ. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen zum Vorbild genommen, denke ich mal, so den Farbfilter.
Oh ja, den mag ich auch sehr.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein bisschen eingeschränkter wie der Farbfilter, aber nichtsdestotrotz ist das Ding mindestens genauso mächtig. Weil der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bänder. Und die jeweils das erste und das letzte kannst du dann eben so als High-Pass, Low-Pass konfigurieren und den Rest dann, je nachdem, wie du lustig bist.
Das ist auch irgendwie gleichzeitig der Nachteil irgendwie. Was ich halt immer noch nicht verstehe, ist, wenn die sich schon den Fab-Filter als Vorbild nehmen. Gut, du hast 8 Bänder. Das reicht 99,9% aus.
Also ich vermute.
Warum ist es nicht unbegrenzt? Ich meine, das ist.
Ja, also mal ganz ehrlich. Wozu brauchst du das?
Also ja, wenn ich Frequenzen ziehe, brauche ich schon viele.
Ja, aber wenn du wirklich was sinnvoll mischen willst und du brauchst mehr als 8 Bänder, dann ist schon die Quelle scheiße.
Dann ist die Quelle scheiße, manchmal kriegst du scheiß Quellen. Und mit denen du lebst. Aber ich gebe dir recht, ich kann mich nicht erinnern, mal mehr als 8 Bänder irgendwo benutzt zu haben. Aber ich finde
die Rechenleistung cool. Auch mit 8 Bändern plus doch immens steigen könnte.
Ach, glaube ich nicht.
Weiß nicht, wie die das aufgebaut haben, aber das
Also
das, ja, aber beim Fettfilter ist es so, das Plugin sieht halt immer gleich aus, ob ich Einband oder ob ich 8 Bänder verwende. Und jetzt habe ich immer unten diese Anzeige für diese 8 Bänder. Sag ich mal, das nimmt ja immer den Platz weg, ob ich 1 oder 8 benutze. Die Platzverschwendung ist die gleiche. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber gleichzeitig, ja gut, kann man auch wieder sagen, gut, du hast alle Bänder im Überblick.
Ja.
Von den Controls.
Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, das ist ein durchaus ernstzunehmendes Werkzeug, wie ich finde. Und das macht seinen Job absolut gut.
Und es hat ein Feature, was kein anderes Equalizer-Plugin hat, wovon ich je gehört hätte. Du kannst pro Band separat auf Linear Phase stellen.
Ja, genau, pro Band. Das pro ist Band. Nämlich der Punkt dabei. Und das ist wirklich mal ein interessanter
Punkt. Wenn du das nur für den Bassbereich zum Beispiel benutzen willst, weil es da gerade gut klingt und für den Rest nicht, dann ran damit.
Nochmal, das musst du mir jetzt erklären, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Linear Phase? Also was ist Linear Phase? Wenn du einen normalen Equalizer hast und du schaltest den dazu, also ein normaler Equalizer ist ja mit Kondensatoren und Spulen und weiß ich nicht, kann Henry wahrscheinlich mehr zu sagen, aber dadurch alleine schon hast du sofortige Phasenverschiebung. Also Kondensator im Strompfad macht ja gleich mal 90% Phasenverschiebung. Und wenn du jetzt zwei exakt gleiche Samples hast und das eine bearbeitest und das andere nicht, dann hast du automatisch Phasenverschiebung. Gleichrum ist es so, wenn du einfach nur einen Low-Cut machst in einem nicht linearen Equalizer, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur im Fab-Filter, ohne auf Phase linear zu stellen, einfach einen Low-Cut machst, kann es sein, dass die Ausgangslautstärke, dass das mehr wird, als es ohne Low-Cut ist, obwohl du ja Sachen eigentlich nur wegnimmst durch diese Phasenverschiebung.
Ja, genau, weil die
Phasenschweinereien kommen. Ich dachte, Phasenschweinereien kommen nur, wenn man beim so einem EQ was dazuschraubt.
Hast du auch beim Wegnehmen. Da hatte dieser Freeman, wovon ich ihm gesagt habe, der hat da ein Video gemacht, wo es einfach nur mit dem Analyzer einfach zeigt, er setzt einen Low-Cut an, einfach nur, weiß nicht, bei 20 oder 40 Hertz und das Signal wird lauter sozusagen. Also lauter, ja, genau, nicht akustisch.
Irgendwann dreht sich die Phase.
Genau.
Komplett.
Und wenn du den auf Linear Phase stellst, bumm, ist das sofort weg.
Ja, genau, aber das muss man nämlich auch mal beachten, weil gerade wenn du so viele viele Bänder absenkst, im Farbfilter habe ich das zum Beispiel, dann hast du sowas wie einen Kampffilter-Effekt, das klingt ganz grauselig. Mhm. Gerade wenn du so Quellen hast, die sich dann so im selben Frequenzbereich tummeln, so was weiß ich, du hast da 5, 6 Gitarrenspuren oder so, und fängst da an, in jeder Gitarrenspur irgendwie alles das wegzunageln, irgendwie was so ein bisschen fiept oder klingelt. Das klingt hinterher noch grässlicher wie vorher.
Ja, da muss man aufpassen, ja.
Also, ja, also das ist so eine Nummer, also wenn da so Sachen drin sind, die so, dass man so ein Fiepen dann irgendwie so hochfrequent hört oder so, das kann man ja ganz leicht machen, indem man einfach mal ein Band solo stellt und da einfach mal so das Frequenzband abfährt, relativ schmalbandig. Und dann da, wo es dann so klingelt, das sind dann so Sachen, die sollte man irgendwie vermeiden. Und mal so 2 bis 6 dB irgendwie da rausregeln, irgendwie so sehr schmalbandig, damit dann die nachher im Mix dann nicht auf die Füße fallen. Aber das sollte man dann, wie gesagt, beim gleichen Quellen irgendwie möglichst in der Summe beziehungsweise im Bus machen, damit einem das nicht so eine Kampffilter-Effekte da irgendwie reinnagelt, weil das kann dann noch schlimmer werden. Mhm. Also warum ist zumindest jetzt meine gesammelte Erfahrung, die ich jetzt so mit Gitarren aufnehme, irgendwie mal weitergeben wollte.
Ja, ich gehe auch bei Gitarrenspuren so ein bisschen vom Fettfilter weg. Versuche das mehr mit dem Cambridge zu machen von der UAD, ja. Also sage ich mal, die Frequenzen rauszuziehen, die mich stören, und dann mit so einem SSL-EQ Emulation, dann sage ich mal, Klang mit reinzubringen.
Genau, und noch ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das Ding, das muss ich auch noch loswerden, das ist ein sehr geiler EQ. Und zwar gibt's den von Kush Audio. Das sind zwei Jungs aus Los Angeles, die haben, die machen im Übrigen auch so einen Podcast, die müssen wir uns vielleicht auch mal einladen, die sind recht cool.
Oh, okay.
Die haben unter anderem, machen die auch Plugins. Also die haben angefangen, Hardware zu bauen, haben sich gesagt, ja, okay, die Hardware ist schon cool, jetzt müssen wir noch mindestens genauso coole Plugins machen, und das haben sie auch geschafft. Von denen gibt es zum Beispiel die Clarifonic EQ. Das ist ein das Ding ist schon unbeschreiblich, und die haben jetzt mit wie heißt die Firma? A-Designs, haben die eine Kooperation gemacht und die nehmen jetzt die gesamte Produktpalette, die A-Designs an Hardware rausgebracht hat, verwenden die jetzt, also machen die jetzt Plugins draus. Und da gibt's jetzt den Hammer DSP EQ. Und das Ding ist, das ist im wahrsten Sinne des Wortes der Hammer. Also nur mal kurz am Rand erwähnt.
Oh, hört sich gut an. Muss man mal eine Demo mal ziehen.
Jo. Genau. Und dieses ganze, ich weiß, wie es früher war. Zum Beispiel mit den Racks. Also sprich das Routing, die Inserts und die EQs und den ganzen Schnickschnack. Das fand ich früher irgendwie so ein bisschen, ein bisschen langweilig. Das muss ich sagen, hat sich auch drastisch geändert.
Was für ein Routing meinst du?
Also da, wo du das Routing einstellen kannst. Weißt du, so, wenn du dann den Mixer aufmachst, hast du doch oben dann eben so dein, hast du ja so vier sind es, glaube ich. Du hast ja einmal da so ein Channel-Strip.
Ach, diese ganzen, diese Ebenen, die du ein- und ausblenden kannst, also wenn das aufklappst. Genau,
fängt's ja an mit dem Routing. Also Das heißt, wo kommt Signal her, wo geht Signal hin? Mhm. Danach kommen dann die Insert-Effekte. Dann kommt diese EQ-Sektion. Also da kommt EQs, Kompressor hast nicht gesehen. Also quasi so ein kompletter Channel-Strip.
Genau.
Der ist automatisch bei jedem Kanal dabei. Das heißt also, eigentlich braucht man grundsätzlich erstmal, um einen vernünftigen Mix zu machen, braucht man eigentlich keine externen Plugins.
Brauchst keine externen Plugins. Also das ist dann irgendwann auch schon Liebe zu seinen Spielzeugen irgendwo, weil du kannst wahrscheinlich einen ernstzunehmenden Mix, jetzt gerade auch mit den neuen EQ, komplett mit den hauseigenen Tools machen. Also das kann ich auch jedem Einsteiger nur empfehlen, bevor er sich jetzt also anfängt, irgendwelche Sachen zu kaufen. Das ist alles da.
Alles da. Genau, das sind alles hochwertige Werkzeuge, die da mitgeliefert werden. Also jedes Plugin kann wirklich was bei Cubase. Und alles andere, was man da so hat, das ist schöner Wohn.
Ja. Ja, dahinter kommen die Sands und die Cues dann noch, wo du hier die an separate Ausgänge schicken kannst. Was bei Cubase, das gibt's wahrscheinlich bei anderen DAWs auch, dass ich zum Beispiel irgendwie 20 Spuren markiere und mit irgendwelchen Tastenkombinationen wie Alt-Shift kann ich die alle gleichzeitig irgendwelcher Gruppe zuweisen, indem ich das nur in einer Spur mache. Dann habe ich auch so eine Sachen, das ist halt alles alter Käse. Und diese Quick-Link-Funktion, da kann ich zwei oder mehrere Spuren einfach nur markieren, Quick-Link aktivieren und alles, was ich in einer Spur mache, passiert in der anderen auch mit. Das geht bis zu Plugin-Einstellungen von Drittherstellern, die einfach mitgezogen werden.
Ja.
Das ist sehr cool.
Ja, also das einzige Feature, was ich noch nicht gesehen habe bei Cubase, das habe ich bis jetzt nur in Studio One gesehen. In Studio One kannst du die Inserts quasi auftrennen in mehrere Spuren. Also den Insert, da kommt ja ein Signal an. Das kannst du splitten in zwei Wege und dann kannst du dann rechts machst du einen Kompressor XYZ rein und links machst du den Kompressor ABC rein.
Was kannst du auch, dann soll. Wenn du in einer Spur auf dieses E drückst, dann öffnet sich dort das separate Kanaleinstellungsfenster.
Ja, genau.
Und dann hast du links, links unten, siehst du, gibt's einen Button, der heißt Insert Effekte. Und rechts daneben steht Routing. Da kannst du mit dem Routing kannst du sagen, dass du zum Beispiel den linken Kanal nicht in diesen Plugin schickst, sondern der geht gerade durch.
Ah, okay, cool.
Ob das jetzt so konkret alles abschießt, weiß ich nicht, aber du kannst zumindest da irgendwelche Routing-Sachen machen.
Hab ich noch nicht. Das ist doch echt cool.
Hab ich noch nie verwendet, aber gibt's.
Naja, das kannst du ja zum Beispiel, wenn du verschiedene, wie heißt denn das, Delays nehmen willst, verschiedene Delay-Zeiten, das ist das eine optimale Anwendung für.
Ach so, ja, wäre auch eine gute Idee.
Wenn du eine Monoquelle hast. Ich meine, gut, du kannst ein Stereo-Plugin drauflegen und manche können das, manche können es nicht. Und wenn jetzt aber gerade zufälligerweise dein Lieblings-Delay das nicht kann, dann ist das nämlich das optimale Feature dafür.
Ja, spart Arbeit wie Spuren duplizieren oder was auch immer.
Ja, genau, weil eine Spur duplizieren heißt ja auch erstmal Prozessorleistung wieder senken.
Und ich weiß gar nicht, wie das so bei anderen Plugins ist. Was ich immer auch gerne benutze, ist dieses Einfrieren. Das gibt's aber auch schon seit mindestens Cubase 5. Da ist es aber extrem versteckt, finde ich. Dass du einen Audiokanal einfrieren kannst, der die ganze Plugin-Kette und alles, was damit zu tun hat, einfach im Hintergrund als durchgerenderte WAF abgelegt wird und die Plugins werden dann deaktiviert.
Ah, okay, das habe ich gestern nämlich nicht gefunden, habe ich gesucht.
Das siehst du überall, im Inspektor hauptsächlich ist das, glaube ich, also links in dem. Wenn du die Audiospur anklickst, hast du links wie so eine Schneeflocke oder so ein Sternchen.
Ach, das haben die auch gemacht, okay.
Und wenn du da draufklickst, dann rendert er das im Hintergrund. Du kriegst halt kurz so ein Fenster, dass er das wirklich rendert wie ein Audio-Export. Und dann schaltet er die ganzen Plugins aus und du hast den ganz normalen Ton wie so auch. Und das kannst du auch mit Instrumenten machen, wenn du jetzt von deinem Schlagzeug zum Beispiel im Instrumentenreck ein Schlagzeug hast und hast wirklich daraus, weiß ich nicht, 10 oder 12 Spuren im Mixer angelegt, weil du jedes Snare, Tom, hast du nicht gesehen, alles einzeln rausführst, hast da einen Haufen Plugins draufgeworfen, das kann ja schon mal richtig Leistung ziehen.
Ja, genau.
Im Mix nachher. Dann kannst du das ganze Instrument kannst du einfrieren und dann fragt er dich, ob er nur das Instrument einfrieren soll oder ob er gleichzeitig Spuren. Noch die Kanäle mit einfrieren soll und dann deaktiviert er die ganzen Plugins und dann hast du mit einem Klick bei so richtig fetten Schlagzeug mal, weiß ich nicht, ein Drittel ASIO-Auslastung freigemacht.
Ja, das sind wir nämlich gestern, also nach 45 Spuren mit einem Haufen Plugins drin, war dann nämlich Schluss. Mehr hat mein Rechner nicht hergegeben.
Ja.
Also das ist jetzt, mittlerweile ist der Mac jetzt doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich müsste mir wahrscheinlich irgendwann mal einen neuen anschaffen, aber das wird mit Sicherheit kein Apple. Weil die sind mir einfach für das, was ich da kriege, dann deutlich zu teuer. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Egal.
Okay, wir gucken mal, was noch so Neues gibt. Wir haben die Zoneinteilung Sampler Tracker.
Also was, glaube ich mal, eine ganz wichtige Neuerung ist, die ist extrem wichtig. Das ganze Ding, das ist auf 64-Bit only.
Ja.
Ja, und das ist das, was dich nämlich auch geärgert hat, was du am Anfang der Sendung gesagt hast.
Genau.
Da funktionieren nämlich die ganzen 32-Bit-Plugins, die funktionieren nämlich mit Cubase 9 nicht mehr. Hm.
Ich habe aber gelesen, andere Plugins, die sind ja schon viel länger auf diesem Ast unterwegs. Ich glaube, seit 2014, 15 oder so ist bei Studio One auch schon der Zopf mit 32-Bit-Plugins abgeschnitten.
Ja, schon lange.
Ganz extrem, weil ich habe durch meine Suche, was mache ich jetzt, bin ich auf viele alte Studio One-Beiträge gestoßen, wie die das ganze Thema
gelöst haben. Genau, aber da hat es einen Nachteil, Studio One lädt die trotzdem und dann hast du halt, wenn du nicht aufpasst und du die trotzdem lädst, dann hast du irgendwann mal die Arschkarte gezogen, weil dann bleibt das System nämlich einfach mal unvermittelt stehen.
Ach so, der kann das nicht, der öffnet die trotzdem und kackt dann ab.
Ja, genau, weil der kann, da weiß er nicht mehr, was er damit anfangen soll und dann hat sich's erledigt. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Das macht mein Cubase 5 aber auch, wenn ich aus Versehen eine 64er anklicke.
Nee, normale 64-Bit-Plugins zeigt er nicht an. Ich habe mal beim Gitarristen von einem Bekannten halt habe ich mal einen Addictive oder Easy Drummer 2 oder irgendwie sowas habe ich mal installiert als 64-Bit-Version und der hat halt auch Cubase 5 aus Gründen und gar nicht dran gedacht und habe nur die 64-Bit installiert, wie ich das sonst auch mache und da ist uns dann aufgefallen, nee, das funktioniert ja gar nicht mit Cubase 5. Cubase 5 kann ja nur 32-Bit-Plugins. Also normalerweise geht es eigentlich nicht. Es kann natürlich sein, dass er das jetzt im Einzelfall jetzt nicht richtig gerafft hat.
Möglich. Also Cubase stellt aber auf jeden Fall sicher, dass eben sowas nicht passiert. Und alles an Plugins, was nicht sauber funktioniert, also egal, ob die unsauber programmiert sind, ob die sich schwer laden lassen oder Tod und Teufel oder eben auf 32-Bit sind, da gibt es einen sogenannten Plugin Sentinel. Das heißt also, beim Start von Cubase guckt er sich an, was liegt in den ganzen Plugin-Folders und guckt, macht im Prinzip so im Geiste macht er mal alle Plugins auf und guckt nach, was da drin ist. So. Und wenn der halt der Meinung ist, das Ding, das läuft für mich nicht stabil genug, dann schiebt er die erstmal in so eine Blacklist.
Genau, das kann auch ein 64-Bit-Plugin sein, was vielleicht nur einfach nur von Anno Knips ist und nicht ganz nach VST konform hundertprozentig programmiert ist oder ein bisschen komisch aussieht.
Genau, schönen Gruß an die Jungs von Isotope. Updatet mal bitte eure Plugins, weil Cubase hat die alle rausgeworfen.
Genau, bei mir hat er den Stutter-Edit hat er rausgeschmissen und ja, der lässt sich auch, glaube ich, nicht reaktivieren.
Ja, das ist ein bisschen blöd, weil Alloy 2 und Nectar 2 die mochte er nicht.
Die kannst du aber
ja, die kann man reaktivieren irgendwie. Das geht dann auch. Die funktionieren auch. Aber irgendwie, es hat ja wohl einen Grund, warum die da gelandet sind, ne?
Also, ja. Auf jeden Fall. Dafür hat man zu viel Geld ausgegeben für Isotop-Sachen.
Ja, weil die, ich meine, gut, die Dinger, das waren Sonderangebote, von daher war das ist jetzt nicht dramatisch. Hm. Und ich brauche die auch nicht wirklich unbedingt.
Ich schon. Ich mache mit also, Ozon. Es gibt bei mir keinen Master ohne Ozon.
Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich habe immer gerne mal mit Nektar kannst du ganz kommt man relativ schnell zum Ergebnis, was Vocals angeht. Auch wenn die mal ein bisschen komplizierter sind, das geht dann eigentlich relativ gut, weil da hast du im Prinzip so eine komplette Dings Plugin-Kette drin, die sich nur also die im Prinzip so auf Vocals ausgelegt ist. Das finde ich eigentlich mal recht geschickt. Sind State of the Art Effekte. Kann man echt überhaupt nichts sagen. Aber es ist halt schade, dass es eben erstmal als fehlerhaft erkannt wird. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja. Also die sind auch immer ein bisschen träge, was Updates angeht. Also Top, habe ich schon gemerkt. Der letzte Update ist irgendwie von 2015. Jungs, das wird wieder Zeit.
Also mit diesen Plugin-Manager, den gibt's, das kenne ich auch nur aus Cubase heraus, den gibt's ja jetzt auch schon seit Version 7 oder 8, dass du auch so eigene Bibliotheken von deinen Plugins anlegen kannst. Du kannst alle Plugins installieren, cool, aber machst nur einen Teil davon für dich in deinem Workflow sichtbar und kannst die dann in anderen Bibliotheken sozusagen sortieren. Und da ist jetzt diese Blacklist sozusagen als neuer Tab noch mit dazugekommen. Also was mehr oder weniger Neues oder eigentlich ist in dieser Funktionalität eigentlich nur was weggefallen, weil es ist halt schon mit den vorherigen oder mit Cubase 8 ist es schon so gewesen, dass du in den Cubase 8 64-Bit konntest du nativ nur 64-Bit-Plugins öffnen. Was passiert ist, wenn du ein 32-Bit-Plugin geöffnet hast, hat sich im Hintergrund eine Bridge geöffnet von Cubase selbst. Das hast du auch gar nicht so richtig mitbekommen, außer dass das Plugin vielleicht eine halbe Sekunde länger gebraucht hat, um zu laden. Und dass du im Task Manager die einzelnen Bridges als Task angezeigt bekommen hast. Das ist das, was Cubase im Hintergrund gemacht hat. Und diese Bridge, die ist jetzt einfach nur weggefallen.
Aber du hattest doch trotzdem eine neue Lösung dafür gefunden, oder, Carsten?
Jailbridge müsste gehen, oder?
Genau, man benutzt halt einfach eine Bridge von einem Dritthersteller. Das ist die JBridge. Das ist ein Programm, da kannst du sozusagen diese Plugin-DLL-Datei, kannst du da hereinziehen. Und der spuckt dir du sagst ihm, ich verwende 64-Bit DAW und ich gebe dir jetzt 32-Bit-Plugins. Und dann macht der sozusagen in 64-Bit JBridge-Plugin auf, oder diesen Rahmen sozusagen. Und da drin öffnet er das 32-Bit-Plugin. Das hat aber dann natürlich am Ende wieder genau den Nachteil, den Cubase ja damit ausräumen wollte. Und das ist Stabilität. Deswegen haben sie jetzt gesagt, weg damit. Wir wollen das auch gar nichts mehr damit zu tun haben. Ich denke mal, selbst wenn das irgendwie im Code irgendwo hinten drin ist und dann haben Leute diese Plugins hinten offen und beschweren sich immer wieder, dass Cubase abstürzt. Ja, Cubase stürzt halt nie ab. Ja, die behaupten von sich selber, die stabilste DAW auf diesem Planeten zu sein.
Also solange wie du innerhalb von Cubase bleibst und halt wirklich nur mit den Stock-Plugins was machst, wirst du es auch nicht erleben, dass Cubase abstürzt.
Und dadurch haben sie dann gesagt, ja, dann schneiden wir das ab und jetzt haben sie halt auch diese hauseigene Bridge dann rausgeschmissen.
Ja. Naja, ist ja eigentlich auch ein konsequenter Weg. Dann verhinderst du grundsätzlich, dass die Leute irgendwie irgendwelchen Blödsinn verzapfen.
Ja. Ich hatte aber zum ersten Moment Angst, ob ich, wenn ich meine Cubase-Lizenz upgrade auf Cubase 9, ob ich denn noch Cubase 8.5 mit meinem Dongle noch aufmachen kann.
Du kannst alle aufmachen.
Du, ich kann
also nicht, alle unteren Versionen.
Kann ich alle aufmachen, genau. Ich habe nämlich, ja. ich habe nämlich noch, ich sehe noch keine Zeit, dass ich unser Live-Rig, wo ein Laptop fest eingebaut ist mit Cubase 8.5 zurzeit, das komplett neu hochzuziehen und gegebenenfalls irgendwelche Bridges da einzubauen.
Würde ich dann auch nicht machen.
Wäre mir jetzt ein bisschen ungeheuer und da wir jetzt auf Freitag ein Konzert haben, das letzte für dieses Jahr,
lasse ich das. Nein, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, sowas tut man nicht.
Lasse ich alles so schön, wie es ist und über die Feiertage, bis die nächste Konzertsaison wieder losgeht, ist so viel Luft. Dann kann man das Thema sich immer noch. Das Ding bleibt halt einfach so, wie es ist.
Aber einfach so schön lassen,
wie es ist. Leben am Limit, wie es halt so ist, ja, habe ich einfach trotzdem einfach Cubase 9 gekauft und habe dann versucht, Cubase 8.5 zu öffnen und es ging. Schön. Leben im Limit, ne? Hätte ja auch schief gehen können. Aber ich weiß ja gar nicht,
bei uns in unserem Live. Die Lizenz bleibt ja auf deinem Konto.
Nee, es ist eine reine Cubase 9 Lizenz. Ich habe den License Manager mal aufgemacht, das heißt Cubase 9 Lizenz, aber ich kann auch, ja, ich habe noch Cubase, also 7.5, glaube ich, ist das älteste, was ich hier auf dem Rechner noch habe.
Also das ist cool, an Steinberg. 6 und noch irgendwas anderes noch.
Wenn ich die neuen Versionen installiere bzw. upgrade, bleiben die alten Versionen immer drauf. Also ich habe Cubase 8, Cubase 8.5 und Cubase 9 drauf. Die kann ich alle starten, ganz normal. Die sind alle im separaten Ordner.
Genau. Die kommen sich auch nicht ins Gehege.
Nö, die kann man ganz unabhängig voneinander benutzen. Ich kann auf den neuen Rechner schon Cubase 9 installieren, einfach nur, dass es drauf ist.
Also kann ich auf jeden Fall für den Mac auch so bestätigen. Das funktioniert alles schön fleißig nebeneinander her, ohne dass es irgendwie zwickt.
Jo. Und dadurch, dass man den separat oder übergeordnete Plugin-Ordner festlegen kann, muss man die auch nicht in dieses Programm irgendwo neu einbinden. Man öffnet es einfach das Neue und der greift auf die Ordner zu und alles ist da.
Also was auch noch sehr auffällig ist, viele Plugins haben so eine Art Makeover erhalten. Optisch ein bisschen angepasst an die neue Benutzeroberfläche.
Macht Sinn, auf jeden Fall.
Bei ein paar Plugins gibt's halt auch neue Features. Zum Beispiel beim Maximizer war das, glaube ich. Der hat irgendwie jetzt einmal den Classic Mode und einmal Modern oder so.
Ja, der hat einen neuen Algorithmus bekommen. Mich würde mal interessieren, was mit Projekten passiert, wo du den alten Maximizer drin hast und dann den neuen lädst. Ob der in dem normalen Modus sozusagen dann startet, also in diesem, zwar in dem neuen GUI, aber in diesem Classic-Mode, genauso arbeitet wie früher.
Das muss man mal ausprobieren. Ich habe den ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht wieso, aber doch, in einem Projekt müsste ich den benutzt haben. Muss ich mal gucken. Das ist sogar noch ein Cubase 5-Projekt. Das muss ich mal ausprobieren.
Ja, du kannst spannend. Ja auch die alles, was kleiner ist sozusagen, die älteren Projekte, die kannst du ja immer neu öffnen. Ja. Aber ja, das ist interessant, was damit ist. Wenn du im Hintergrund vom Plugin den Algorithmus veränderst, kann es ja enorm auf deinen Mix dann zutage treten, wie sich das dann verhält. Ja.
Dann haben sie den Brickwall-Limiter, haben sie auch entsprechend überarbeitet, den Kompressor-Expander-Gate und den Envelope-Shaper auch. Also eben alles ein bisschen an den neuen Look angepasst und auch, ich denke mal, die haben auch ganz, ganz viel unter der Haube getan, was man nicht unbedingt so sieht. Also zumindest macht's den ersten Eindruck. Ja gut, und wenn sie jetzt ja sowieso nur noch 64-Bit benutzen, dann werden sie sicherlich einiges gedreht haben und einiges an Code rausgeworfen haben, was sie nicht mehr brauchen.
Aber die Audio Engine, die soll genau die gleiche sein. Also, ja,
die sind eben clever. Das, was funktioniert, das ändern sie nicht.
Ja.
Na, warum auch?
Das ist doch exakt die gleiche ASIO-Leistung, wenn du jetzt ein altes oder ein neues Projekt aufmachst. Das bleibt alles. Aber das war ja bisher schon auf einem hohen Level. Gedankt auch durch diesen ASIO-Guard, der im Hintergrund schon Sachen mit einem höheren ASIO-Buffer berechnet, von Sachen, die sich eh gerade nicht verändern, die statisch sind. Ja. Das gibt's ja auch bei Cubase 5 zum Beispiel gar nicht, diesen ASIO Guard.
Bestimmt.
Der weiß einfach, für Matti nochmal, der weiß einfach Spuren, die sich gerade eh nicht verändern, weil die sind fertig aufgenommen statisch. Erkennt er einfach sozusagen, da ist gerade keine Live-Aufnahme oder nichts tätig. Da erhöht er im Hintergrund einfach den Buffer, beziehungsweise rechnet die schon viel bequemer voraus. Und dadurch senkt sich deine ASIO-Auslastung teilweise um mehr als die Hälfte.
Ja, das ist auch sofort aufgefallen. Also ich habe ja gestern ein Projekt angelegt, das hatte nachher zum Schluss etwas über 45 Spuren.
Das ist schon
ordentlich. Da war ich erstmal erstaunt. Also ich habe dann, wie ich das gewohnt war, dann auf jede Spur erstmal so eine virtuelle Tape-Maschine gelegt. Dann das Mixing-Rack vom Stephen Slate. Und bis dahin war noch alles gut. Dann kamen ein paar, wie heißt das hier, 2, 3 Reverbs dazu, 2, 3 Kompressoren und dann war irgendwann Schluss.
Ja, aber dann auf jedem so eine Tape-Emulation drauf aus.
Das hast du gesehen, wie dann der Strich immer länger wurde.
Ja, kommt natürlich auch auf die Buffer-Size dann an, ne? wie hart das alles ist.
Ja gut, also ich habe die jetzt nicht, ich habe die jetzt Standardanstellung gelassen irgendwie so, weil ich mal ausprobieren wollte, halt wie weit kann ich gehen.
Ja, wenn man die auf 2048 hochstellt, wenn man so schmerzfrei ist, dann kannst du wahrscheinlich alles auffahren, was irgendwo geht. Heutzutage ist das ja mit den
Rechnern. Ja, das, wie gesagt, da bin ich jetzt noch am, also ausprobieren tue ich es eigentlich erst seit Sonntag, weil ich seit Sonntag eigentlich erst Zeit hatte, mich damit irgendwie wirklich eingehend zu beschäftigen. Mhm. Und wie gesagt, meistens mache ich es immer so, erstmal alles Standard lassen und gucken, wie weit man damit kommt.
Ja.
So, und dann erst tweaken und dann, damit ich weiß, okay, wenn ich an Grenzen komme, wo liegen die oder warum ist das so? Weil das kriege ich dann nämlich relativ schnell raus. Das finde ich dann eigentlich nämlich ganz gut. Und da lernst du, denke ich mal, am meisten zu, okay, jetzt renne ich in Probleme, wie löse ich's?
Ja. Henry, du als DAW-Kenner, kann man ja schon sagen, du hast ja schon alle Kühe gemolken. Was mir schon oft gefehlt hat und worauf ich mich schon oft geärgert habe, ist die, jetzt die neue Funktion. Mix Console History. Du hast einfach wenn du im Mixer früher mal irgendwas verändert hast oder du hast aus Versehen ein Plugin beim vielleicht Ziehen von der einen Spur auf die andere, hast du es aus Versehen rausgelöscht. War es weg mit all seinen Einstellungen und das Thema war erledigt. Jetzt gibt's halt im Mixer wirklich so ein Bearbeitungs-History. Und dann kannst du nicht nur sagen, irgendwie mit STRGZ rückgängig machen, du kannst eigentlich, der zeichnet alles auf, jede Änderung.
Du kannst zu irgendeinem beliebigen Schritt in der Vergangenheit gehen und sagen, da will ich hin.
Genau. Und der zeichnet jede Änderung auch bei Dritthersteller-Plugins, wenn du da an irgendeinem EQ-Band irgendwas verändert hast, zeichnet ja alles auf und du kannst einfach mit einem Klick sagen, dahin will ich zurück und mit dem anderen wieder zwei Stunden in deiner Arbeit wieder vorgehen und das ist mit dem Fingerschnipp ist das alles wieder hergestellt, wie es mal
also
war.
Also wo man dann ein bisschen aufpassen muss, ich habe jetzt nicht gesehen, ob man das irgendwie rückgängig machen kann, aber wenn du jetzt, was weiß ich, du hast jetzt 10 Schritte gemacht, machst einen 11. Schritt und denkst dir, Schritt 6, da will ich eigentlich wieder hin. Gehst da hin und machst dann wieder was, dann überschreibt er die Historie natürlich ab dem Punkt.
Hast du das ausprobiert? Ich habe es noch nicht so stark getestet.
Ich habe das gestern mal ausprobiert und da ist dann alles, was danach kommt, ist dann erstmal weg.
Ah ja, wenn du dann doch nochmal zurück willst.
Also ich habe jetzt nicht ausprobiert.
Dann
also
war es das, oder? Dann wäre es natürlich sexy, dass er von mit der Änderung, also du springst zurück zu 6 und dann nimmt er, wenn du dann aber sagst, dann ich hatte schon 10, dann wäre es natürlich sexy, wenn er dann von 6 auf 11 gehen würde und die anderen 10, die du vorher hattest, da lassen würde.
Also so in der Tiefe hatte ich es dann noch nie ausprobiert. Also ich habe es mal, ich wollte es dann eigentlich mal mit STRGZ probieren. Dann habe ich aber auf die Uhr geguckt, da war schon 1:30 und habe gesagt, okay, jetzt musst du langsam mal Feierabend machen und du musst um 6 aufstehen.
Ich probiere das.
Also da bin ich dann beim Ausprobieren gestern Abend stehen geblieben irgendwie so. Also da war dann auch gut.
Na Gott, mal am Ausprobieren.
Während du aufnimmst?
Ja. Ja, aber es ist wie Henry gesagt hat, ja. Er überschreibt die.
Die geht weg, ne?
Schade.
Die geht weg. Das ist nicht gut.
Wir prangern das an.
Das hätten sie hinten ansetzen müssen, weil damit kannst du ja noch mehr verschießen. Einfach mal aus Testweise mal eine halbe Stunde zurückgehen und dann aus Versehen irgendwo gegenkommen, nur was anklicken und dann ist alles weg.
Ja. In einem halben Jahr kommt doch die Version 9.5 raus.
Na, ich denke mal, das werden die schon mit dem nächsten Update also da begeben. Das ist ja grob fahrlässig.
Da haben die, glaube ich, noch Verbesserungsbedarf. Also auf jeden Fall finde ich es genial. Das kenne ich eigentlich auch nur also nicht in der Konsequenz, aber so ähnlich geht es auch bei, wie heißen die hier, Studio One.
Also das ist so bei anderen DAWs ist das Standard eigentlich. Ja.
Also gehen tut es auch.
Carsten, wir senden schon eine Stunde, du musst den Dings aktualisieren, Entschuldigung.
Danke für die Einladung.
Ja, da hast du dann halt auch so, aber hier sehe ich gerade, bei Studio One gibt es einen Papierkorb. Das heißt also, den Schritt, den du zurückgängig machst, der landet in einem Papierkorb.
Ach so, den kannst du dann wieder herstellen, ja.
Genau.
Was aber bei Cubase schon länger geht, also das hat dann mit den Plugins nichts zu tun. Du hast in dem Cubase Plugin Rahmen sozusagen, hast du eigentlich schon seit, ach, weiß auch nicht, schon mindestens seit Cubase 8, wenn nicht schon länger, hast du auch schon einen AB Schalter. Du kannst eine Einstellung machen, die als A abspeichern und dann einfach die B-Einstellung machen und innerhalb des Plugins-Fensters immer zwischen zwei Versionen hin und her schalten. Also wenn du einfach nur Plugin-Einstellungen vergleichen willst miteinander, selbst wenn das Plugin selber diese Funktionalität nicht hat, hat Cubase das für jedes Plugin mit am Start. Eine AB-Vergleichfunktionalität.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch so eine Standardfunktionalität, die eine DAW mitbringen müsste.
Muss, ja. War noch nicht immer so, aber ist mittlerweile auch schon.
Also das macht ja auch total Sinn, weil du willst ja auch einen AB-Vergleich machen. Ich meine, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gibt es jede Menge Plugins, die einem da helfen.
Ja, klar.
Also ich hab zum Beispiel eins von, wie heißen die, Vitamins. Da kannst du wenn du jetzt ausprobieren willst, 5 Kompressoren irgendwie für deinen Vocals, dann stellst du die alle gleich ein, lädst die in dieses Plugin rein und dann kannst du quasi einen Blindtest machen. Der geht die eins nach dem anderen, geht er durch. Mhm. Das finde ich eigentlich recht gut. Das ist ein ganz nettes Feature irgendwie so, weil dann kannst du dich umdrehen und einfach nur hören.
Ja, und dann sagen. War das nicht von Hofer? Von Hofer gab es das? Nee.
Von Hofer gibt es
auch. Von Hofer gibt es auch so einen Blindtest oder so. Blindtest-Plugin. Ich glaube, das ist sogar.
Ja, ich muss mal gucken, ob
das gibt's mal eben. Das gibt sogar als Freeware, glaube ich.
Warte mal. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob das Hofer-Plugin das auch macht, weil der hat nämlich das Feature drin, dass der dann wirklich auch unter den Plugins dann die Lautstärke angleicht.
Ach so, das kann das Hofer-Plugin, glaube ich, gar nicht. Aber zumindest nicht in der freien Variante. Apropos, Hofer hat auch ein Plugin, da kannst du, das nennt sich Project Time. Das kannst du dir einfach auf irgendeine Spur, vielleicht die Masterbus wahrscheinlich ist, macht am meisten Sinn, einfach legen. Und der zählt einfach nur im Hintergrund die Zeit immer hoch, als Plugin. Und dann kannst du sehen, wenn du jetzt für einen Kunden gearbeitet hast, wie lange du an dem Ding gebastelt hast, ja. Geht natürlich nicht, wenn du jetzt immer rausgehst, einer rauchen oder was auch immer und lässt das Ding offen. Das ist natürlich ein bisschen verfällt. Aber auch vielleicht für sich selber mal als ich sag mal in Anführungszeichen Kostenkontrolle, wie müssen meine Preise sein? Wie lange brauche ich im Schnitt für einen Mix?
Ja, genau, dafür finde ich es dann gut, da kriegst du das relativ schnell raus.
Ja. Ja, und doch einfach um zu sagen, ich höre mir den Mix jetzt schon wieder 4 Stunden am Stück an, vielleicht muss ich mal Pause machen, die Ohren freiblasen.
Ja. Ja. Also ich bin bei gewissen Lautstärken, also wenn wir im Studio was aufnehmen und die Gitarristen sozusagen, die hören sich auch gerne laut beim Einspielen, an dem Tag kann ich nichts mixen. Also nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde über Zimmerlautstärke aktiv zuhören, sind meine Ohren für den Tag platt.
Allerdings, ja.
Also dann kannst du es vergessen. Also alles, was ich denn da mixe und ich am nächsten Tag reinhöre, falle ich vom Stuhl. Was hat er da gemacht?
Naja, nee, das macht keinen Spaß dann irgendwie. Also das nervt ein bisschen.
Ja. Deswegen mische ich auch mal ganz, ganz gerne sehr leise und drehe dann nur ganz kurz immer ein bisschen auf, um zu checken, wie es sich laut auswirkt.
Genau, also was ich da meinte, und zwar heißen die Audio Vitamins und die haben so, bis jetzt haben die irgendwie drei Plugins am Start. So, das eine heißt Contra, das ist das, was ich sagte, wo man eben 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Plugins reinziehen kann und der die einen nach dem anderen oder eben zufälligerweise irgendwie die wild durcheinander würfelt. Und dann eben immer dann entsprechend umschaltet. Das finde ich eigentlich echt recht gelungen.
Ich habe noch eine neue Funktion, die man gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, die ich ehrlich gesagt auch noch nie so richtig vermisst habe. Aber als ich es gelesen habe, ich gedacht, Mensch, das ist ja super praktisch. Du kannst Audiospuren als Sidechain in VST-Instrumente routen. Was ist ein VST-Instrument? Oh, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast vielleicht ein Synthesizer-Plugin, was irgendwelche Filter hat, die super geil sind, kannst du einfach eine Audiospur da durchrouten in ein Instrument. Finde ich erstmal gut. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht, weiß ich auch gar nicht.
Ja, das geht ziemlich cool. Also ich habe das gestern mal ausprobiert mit dem, die haben ja so ein Video, Kurztutorial irgendwie, wo die das mal mit dem Retrolock gemacht haben. Und das habe ich mal gestern nachvollzogen irgendwie. Das geht recht total komfortabel irgendwie. Ja. Überhaupt keine Probleme gehabt damit.
Dann kannst du vom Retrolock dann die Filter da benutzen, sozusagen.
Genau, alles Mögliche von dem Ding da.
Ist ja krass.
Also ob es nachher Sinn macht oder nicht, oder ob es gut klingt oder nicht, ist eine andere Frage.
Ne? Ja, aber wenn du für geilen Soundeffekts dann deine Stimme da irgendwie durchschickst oder so, das dann...
Stimme ist sehr geil zum Beispiel.
Da also kommen über die, auch richtig abgefahrene Sachen bei raus.
Ey. Ja, schön LFO irgendwie synchronisieren mit dem Tempo von dem Song, irgendwie klingt sehr abgefahren.
Ja, das ist immer ausprobieren, da gibt es sicher viel Spielereien.
Also, die Möglichkeiten sind echt unendlich, habe ich festgestellt, mit vielen Dingen. Ja, vor allen Dingen, das ist ja nicht das Einzige. Du kannst ja ganz viele von den wie heißt das hier, Native Instruments, da können es ganz viele auch machen. Mhm. Einige kannst du sogar direkt als Insert auf eine Spur ziehen. Und hier mit diesen ganzen UHE-Plugins.
UHE?
Beatzilla zum Beispiel. Aha. Das gab es irgendwann mal für Umme, gab es das von der Zeitschrift Beats.
Ach so.
Da gab es das Ding mal. Die haben immer wieder mal was von den Ulrich Dingsbums, wie hieß der nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der hat ganz viel so Synthesizer-Zeug gemacht und der stellt auch ganz viel kostenlos zur Verfügung, was ich ziemlich cool finde. Und da sind auch ziemlich coole Effekte dabei und ziemlich coole Synthesizer oder alles mögliche Zeug irgendwie so. Ne? Und die kannst du halt auch als Insatz auf in dein Projekt einbinden.
Mhm. Krass.
Sollen auch irgendwie... die geben das als Plugin direkt her. So, warte mal. Was war denn noch neu?
Es soll ja auch irgendwelche neue, hier steht irgendwas von Production Grooves. Das sind quasi irgendwie 400 neue Schlagzeug-Samples.
Ja,
die damit zugekommen sind. Ich arbeite relativ wenig mit der Media Bay, aber so ein paar, ich sag mal, ja, so Soundeffekte ziehe ich mir manchmal so raus. Halt, diese Standard-Subbässe, die brauche ich manchmal, oder weiß ich nicht, wenn ein Glas klirrt oder weiß der Kuckuck was, das ziehe ich mir ganz gerne raus. Die muss scheinbar enorm gewachsen sein, was Schlagzeug-Loops angeht.
Auf jeden Fall.
Schön. Schön.
Also es gibt einen Grund, warum der Download fast 12 GB groß ist, ne? Also.
Ja, der Cubase-Ordner selber ist immer nur 500, 600 Megabyte groß, aber der installiert ja die ganzen Sound-Samples und so, das landet ja alles, zumindest auf Windows, zerstreut auf der Festplatte irgendwie bei Common Files und dann gibt's noch hier bei User, beim, Local und
beim Apple Kram. Irgendwie auch nicht anders.
Ja, landet das so ein bisschen so verstreut.
Naja, das Blöde ist halt, das System braucht das halt so, ne? Na gut.
Ja, und auch diese VST-Plugins, die sind aber halt darauf ausgelegt, dass du die nicht nur in Cubase benutzen kannst. Wenn du dann zum Beispiel Wavelab installierst, kann der auf den ganzen Kram ja auch mit drauf zugreifen.
Naja, genau, und deswegen muss das wahrscheinlich so gemacht werden. Was auch immer, egal. Also auf jeden Fall, ich mache da relativ viel mit diesen Libraries, weil ich einfach so zum Komponieren echt zu faul bin, jedes Mal ein Schlagzeug aufzubauen und zu mikrofonieren. Von daher ist das eigentlich eine coole Sache.
Ja,
auf jeden Fall. Weil die sind auch, also über die Jahre, wenn ich das jetzt vergleiche, was da mit Cubase 6 geliefert wurde und was da jetzt kommt, da liegen ja Welten dazwischen. Also mal ganz entspannt.
Mhm. Ja, hast du schon das gute Stichwort gebracht. Von 6 zu 9, da liegen Welten dazwischen. Aber jetzt für mich halt so kurzum gesprochen, das sind alles irgendwo, weiß ich nicht, Kleinigkeiten. Als ich damals von Cubase 4 auf Cubase 5 hatte ich, ne? Ich bin von Cubase 5 auf Cubase 7 gewechselt. Damals als großen Sprung. Da war es für mich schon wirklich, war alles neu und es gab super viele neue Funktionen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt so von Cubase 8.5 auf eine neuer Version, finde ich es irgendwie im Gesamtkonzept so ein bisschen mager fast. Für mich.
Ach, naja gut, also bei dir ist der Sprung nicht so groß. Also du Gut, ich sehe das jetzt halt anders, weil für mich der Sprung deutlich größer ist. Also ich habe ja 5 Versionen dazwischen.
Aber es sieht für mich mehr so aus wie so ein Punkt 5 Update als so ein vollwertiges 9 sozusagen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob das früher war das ja auch nicht so extrem, dass die jedes Jahr eine neue Hauptversion irgendwie rausgebracht haben. Musst du ja heutzutage irgendwie so machen.
Ja, ich finde das total daneben, weil anstatt mal an einer Version zu arbeiten, dass die nach einem Jahr dann mal wirklich stabil läuft und dann die wenigstens mal ein Jahr so zu benutzen. Ja, nee, da braucht man nächstes Jahr noch ein neues Betriebssystem und da braucht man nächstes Jahr noch eine neue Version. Hm. Und die können eigentlich auch mal ein Jahr Pause machen oder zwei und in der Zeit mal richtig was Geiles entwickeln und dann auf den Markt werfen. Ja. Das brauchen die, glaube ich, gar nicht, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also ich will das Zeug ja auch benutzen und nicht mich dauernd mit Updates beschäftigen. Und was gibt's denn jetzt für neue Features? Und dann bin ich nachher letztendlich so wie bei anderen Herstellern, bin ich dann der doofe Beta-Tester, der eigentlich produzieren will oder damit arbeiten will. Und ich bin dann aber der Beta-Tester für das Zeug und muss dann dauernd irgendwie alle 3 Wochen den Support anschreiben, weil es irgendein Problem gibt.
Ja. Ja, genau, die sollen mich halt einmal richtig umhauen mit neuen Features, wo ich sage, du, das muss ich unbedingt haben, mit allen Zöpfen, die sie auf der anderen Seite abschneiden, wo ich sage, ja gut, da muss ich jetzt erstmal Arbeit investieren, damit das ganze System bei mir wieder läuft. Dafür habe ich aber da auf der anderen Seite der Waage richtig geile neue Sachen, wie ich drauf schon gewartet habe. Jetzt habe ich so für mich persönlich so Lala-Features, einen Equalizer, den ich vielleicht eh nicht benutzen werde am Ende des Tages. Habe jetzt aber stundenlang mit irgendwelchen VST-Bridges das Programm erstmal für mich benutzbar machen müssen. Ja. Dass es so funktioniert, wie das alte halt vorher auch. Wenn du das jedes Jahr machst,
von dahingehend ist es halt ein bisschen ärgerlich. Aber ich sag mal so, für jemanden, der jetzt mal so ein, zwei Schritte übersprungen hat, gut, bei mir sind es ein paar mehr.
Dann hast du diesen Effekt aber auch, von dem wir eben gesprochen haben, sich sofort einstellt.
Wie gesagt, ich bin da halt eben total begeistert irgendwie so, dass da sieht man, dass sich was getan hat. Ne? Mhm. Also sowohl von der Optik, von der Haptik, als auch irgendwie so unter der Haube und die ganzen Kleinigkeiten irgendwie, die man... Wo man früher gesagt hat, ja, die fand ich jetzt nicht so cool, da haben die also echt ziemlich viel gedreht, muss ich sagen.
Ja. Und ich will keine Kommentare lesen, dass die 2-3 Stunden Arbeit nicht so schlimm sind. Ich habe einen PC zu Hause stehen, ich habe einen PC im Studio stehen und ich habe unser Live-Laptop, die alle mal den gleichen Scheiß bearbeitet werden.
Die wollen dann alle abgedatet werden, ne? Also das ist.
So sieht's aus. Die müssen alle identisch sein. Ich brauche überall die Plugins, ich brauche überall diese VST-Bridge, genau von genau diesen Dateien. Das alles gleichzuziehen, das ist nicht ohne.
Da muss alles reinkommen. Also das ist, und ich verstehe auch jedes Studio, was sagt, einfach aus Verzweiflung irgendwie so, wir bleiben bei Pro Tools, weil damit arbeiten wir jetzt seit Jahren und der Aufriss, das zu ändern, ist einfach viel zu groß. Mhm. Kann ich durchaus nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, wo sich Pro Tools und Avid drauf ausruhen. Irgendwie so, wenn die mit einmal mitkriegen, wenn ich jetzt was anderes benutze, dann bin ich mal mit meinem Projekt deutlich schneller fertig. Irgendwie so, und wenn ich das aufs Jahr rechne, dann hat sich irgendwie der Stress, den ich mit meinem Pro Tools System habe, der rechnet sich dann irgendwie nicht. Ja, dann werden die sich dann auch mal anfangen zu überlegen. Ne?
Ja. Also ja, das ist durch neue Benutzeroberfläche ist halt immer, ich kenne das von CAD-Programmen, da gleicht halt auch kein Ei dem anderen. Das ist halt jedes Mal eine komplett andere Welt. Da muss man sich halt reinfuchsen. Aber wenn man sich erstmal reingefuchst hat und dann das zweite oder dritte Programm anfasst, dann merkt man auch wieder, was gleich ist. Und man kommt da schon rein, denke ich.
Was anders ist auf jeden Fall. Ja. Also das kenne ich vom Maschinenprogrammieren. Wenn da den einen oder anderen Editor da aufgemacht hast und damit programmierst, okay, die Programmiersprache ist dieselbe, aber man kann es komfortabel bedienen, muss man aber nicht. Ne? Hm. Also
ich glaube, wir haben über ein Tool, was neu dazugekommen ist, noch gar nicht gesprochen, und zwar über die Cloud Collaboration.
Genau.
Ja, ich würde mal wenn Martin auch mal ein modernes Cubase hätte, könnte man ja mal dieses, wie heißt denn das, VST Transit, einfach dieses, ich hab die Recording-Software bei mir stehen, du zwar auch, aber du spielst mir einfach nur deine Spuren online rüber und wir können uns dabei unterhalten, wie als wenn wir zusammen im Studio wären. Ja. Die Funktionalität, die kam irgendwann mit Cubase 7 oder Cubase 8, kam die dazu und wurde jetzt scheinbar weiterentwickelt. Dadurch, dass ich sie noch nie benutzt habe, weiß ich nicht, was da gefehlt hat, was da noch dazugekommen ist. Seid ihr da ein bisschen mehr auf dem Stand?
Aber ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Ich habe jetzt bloß mal mir die Feature-Liste angeguckt, was das alles kann. Also was es zum Beispiel kann, wenn du Third-Party-Plugins da drin hast, also zum Beispiel, was weiß ich.
Wenn ich jetzt ein Waves-Plugin habe, was Martin nicht hat?
Dann kann er das trotzdem benutzen.
Aha. Und der Kern ist ja halt, was ich sehe, dieses Remote-Recording, was ich eben schon angeschnitten habe. Ne? Dass er bei mir in High-Quality, also direkt die WAV, reinspielt. Ich glaube, der überträgt irgendwie so ein MP3 erstmal zum Vorhören. Aber aufgenommen wird dann gleich das richtige Wave.
Genau, und dann wird er im Hintergrund hochgeladen. So stelle ich mir das vor.
Hier steht auch, finden Sie Projektpartner auf der ganzen Welt, tauschen Sie den aus. Vielleicht ist es auch so eine Art Plattform, dass ich irgendwie, man müsste sich das Video mal angucken, da sehe ich irgendwie, also gesagt, was das so richtig, dass da Leute drin sind und die irgendwo vorm Rechner hängen und die haben vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hinter ihrem Namen stehen sowas wie Gitarrist. Und dann kannst du den anschreiben und sagen, ey, ich habe hier gerade eine Session, willst du bei mir mal spontan Gitarre spielen? Und dann kommt er einfach dazu oder so.
Ja, das Scheiß das auf WoW, ja? Kommst du heute noch in den Cubase-Chat?
Ja, ich meine, das ist, wenn das wirklich so ist, dann ist ein ganz großes Ding, oder?
Ja, absolut. Ja. Ich meine, das ist ja auch so hier, Pro Tools, die bieten das ja auch an. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht so, wie das hier funktioniert. Ne?
Ach, die haben auch sowas da drin, ja?
Ja, ja, also das ist jetzt die neueste Version irgendwie, das ist in der 12.5 war das, glaube ich, drin. Cloud-Kollaboration. Mhm. Und da ist es halt so, du lädst, also wenn du dann bearbeitest das Projekt, lädst es dann hoch, speicherst es ab, also der speichert es dann direkt in der Cloud ab. Mhm. Und auf der anderen Seite kann das dann jemand aufmachen.
Ja.
Mit dem du das da geteilt hast dann.
Hier steht.
Aber du kannst es nicht gleichzeitig bearbeiten.
Ah, okay. Hier steht halt, dass es so umfangreich ist wie bei keinem anderen DAW-Hersteller, aber gut,
Wir können das gerne mal ausprobieren, irgendwie so, dann.
Aber nicht jetzt!
Nein, nicht jetzt, weil dann dauert die Sendung jetzt noch 8 Stunden oder so.
Die wir machen. Ja, aber für eine Podcast-Aufnahme ist das doch das Killer-Feature. Ich kann doch, ja. wenn alle Leute Cubase 9 benutzen, jetzt als Beispiel,
oder
Cubase
8. Wir können alle in deiner DRW direkt aufnehmen.
Ja, direkt aufnehmen.
Ja, das ist natürlich eine richtig coole Sache.
Und das ist alles
dann
schon.
Dann hast du endlich mal eine gescheite Qualität, ne?
Ja, ja.
Und, jetzt hast du mich überzeugt.
Und das ist alles schon, und das ist alles schon, sag ich mal, du musst nichts von Hand schieben. Das ist ja alles da.
Genau, wie war das jetzt? Shut up and take my money. Ne?
Ja. Selbst, hier steht sogar, selbst VST3-Plugins von Drittanbietern werden dann hin und her geschoben hier.
Ist ja so. Ja, genau, weil das würde ja sonst keinen Sinn machen, weil dann sonst ist die Session ja völlig für einen Eimer.
Ja, wertlos. Ja.
Das ist nämlich das, was bei Pro Tools nicht funktioniert. Wenn du da Third-Party-Plugins drin hast, die der andere nicht lizenziert hat auf seinem System, dann funktionieren die nicht.
Mhm. Dann ist natürlich tote Hose, ja.
Gut, kannst du eigentlich nicht brauchen.
Ja, gut, zum Spiel mal was bei mir ein, reicht das natürlich dicke. Aber ja, klar. Das
ja, genau, also
macht
das
natürlich
können wir auf
keinen
jeden
Spaß
Fall mal
mehr.
Ausprobieren. Müssen wir das mal machen. Was weiß ich, können wir mal an einem Wochenende oder so machen. Sag's mal Bescheid und dann machen wir das mal.
Müssen wir mal machen, auf jeden Fall. Hätte ich Bock drauf, das mal auszuprobieren.
Da bin ich sehr gespannt. Den Erfahrungsbericht reichen wir auf jeden Fall dann in irgendeiner Folge in der Hausmeisterei nach.
Ja.
Ja, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung dann.
Oder eine eigene Sendung draus machen, ja.
Ja.
Wie sieht das aus? Machen wir kurz 5 Minuten Pause oder kommen wir zum Ende?
Ich würde sagen, wir haben es eigentlich erschlagen, oder?
Ja.
Also die meisten Features haben wir, glaube ich, aufgelistet, irgendwie, die wirklich interessant sind. Sonst fällt mir jetzt. Eins fällt mir noch ein. Ja. Eine habe ich noch.
Ja, erzähl mal.
Und zwar, was früher ging das ja, dass du so Marker-Tracks, gab es ja bloß ein.
Ja, die benutze ich auch sehr gern.
Genau, und jetzt kannst du mehrere anlegen.
Hier steht bis zu 10. Also ich weiß noch nicht so ganz, wofür ich mehr als eine Markerspur brauche.
Naja, du kannst dir das ja schon so anlegen, weil manchmal hast du ja so Gesangsparts irgendwie, die vielleicht nicht so eindeutig ist, was die Bridge ist und was dies ist und was jenes ist, dann.
Gut, ich kann einmal eine Markerspur anlegen, wo ich sage Strophe, Bridge, Refrain. Oder ich habe, was ich bei unserem Cambrium Live-Konzert habe, da habe ich einfach eine Markerspur und da steht einfach immer nur ein Markerpunkt für jeden Song und da steht der Songname drin. Dann kannst du natürlich noch unterhalb dessen, könntest du dann noch Strophe, Bridge, Refrain machen oder wenn du einen Song hast, kannst du sagen, so eine Art von Gesang und einfach nur so Informationen einfach mit reinbringen. Da soll das und das passieren.
Ja, oder mal schnell Notizen gemacht an der Stelle, dass du da auch wieder hinspringen kannst. Klingt jetzt irgendwie komisch, hat er falsch gesungen, falsche Betonung oder so, einfach mal so ein Error einfach reinmarkern.
Ja, genau, zum Beispiel.
Sogar Stamps und Mixe mit Hilfe der Cycle Marker zu exportieren.
Ja, genau, das geht dann auch. Also. Da kannst du ihm sagen, so, okay, was weiß ich, ich möchte die Gitarrenparts von hier bis da. Ein Schlagzeugpart von hier bis von einer anderen Stelle und was weiß ich. Und dann kannst du das alles so.
Oh, krass. Ich habe das neue Exportfenster auch noch gar nicht gesehen. Das werde ich mir nachher noch mal antun. Aber da scheint auch eine neue Rubrik denn dadurch drin zu sein mit diesen Markerspuren dann.
Verdammt. So weit war ich noch gar nicht.
Sehe ich gerade hier so einen Screenshot, ja. Oh, siehst du? Okay. Ist doch einiges Neues drin. Also es lohnt sich. Scheiße. Lohnt so sich schlecht, doch. Muss ich alles revidieren. Ja,
das letzte Ding, das hatte ich bei denen allerdings, das hatte ich bei Steinberg eigentlich nie benutzt. Dieses Autopan. Das haben sie anscheinend auch überarbeitet. Also krass überarbeitet.
Ja, mit neuer GUI, mit ein paar neuen Reglern und so, ne? Aber ich meine, letztendlich ist das ja nicht.
Ja, gut, das ist jetzt nicht der Brüller, dass das.
So ein Ding, was Audio nach links und rechts fliegen lässt.
Ja, genau. Ja. Also, das haben ganz viele Plugin-Hersteller haben da was Vergleichbares, denke ich mal, im Petto. Ja, das ist jetzt nicht der Knaller.
Melder Production.
Aber geil ist es natürlich.
Aber so eine Tools, wenn ich es habe, benutze ich es von Cubase intern, weil. Das macht soundtechnisch dann wirklich keinen Unterschied, ob ich.
Absolut.
Weil das ist ein Tool für mich. Das ist nichts, was Klang macht.
Wenn das nichts Klangform ist.
Genau. Und wenn das drin ist, muss ich mir da nie wieder Gedanken drum machen, weil es ist da. Muss ich mir das auch nicht für 10 Euro von Melder Production oder weiß der Kuckuck was kaufen, weil es ist da.
So ist es. So. Ja, cool.
Ja, schön.
Ich glaube, also dann dürfen wir alles haben.
Jo. Sind wir durch. Genau. Dann kommen wir zur Hausmeisterei, die wir noch kurz abklappern müssen. Was gibt's Neues bei uns? Wir haben unseren Vision Bleak Coversong rausgehauen, Carsten, mit Cambrium.
Jo!
Den hast du sehr sexy gemixt. Jan hat das Video geschnitten. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Henry, hast du den gehört?
Nee. Nein, noch nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, den noch nicht.
Den noch nicht. haben wir so ein lustiges, lustige Videoschnipsel da rausgeschnitten.
Also ist das das, wo ihr da überall im Wasser steht oder so?
Nee, da haben wir einfach nur so, weiß ich nicht, jeder hat das bei sich zu Hause sozusagen eingespielt, hat mir die Files geschickt und jeder hat parallel dazu Videos gemacht und auch ein bisschen Faxen so gemacht und das haben wir mit aufgenommen oder in dieses Video damit reingearbeitet. Das ist so unser jährliches Cover sozusagen, was wir
dann doch irgendwie nur alle 2 Jahre machen.
Ja, genau
so. Aber wir nehmen es uns ehrlich vor. Das hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ansonsten haben wir noch ein ernstes Video gedreht und zwar wieder bei Beli in der Halle, wo wir gerne mal zu Gast sind und uns auch Sachen ausleihen und Spaß mit den Leuten haben. Vielen Dank dafür, dass das immer wieder so gut klappt.
Ja. Also Henry, das bei Beli, was wir da zur Verfügung haben, das ist wirklich ein vollwertiger Veranstaltungstechniker. Also die haben eine Halle, soweit kannst du gar nicht gucken, wo halt irgendwie, weiß ich nicht, Bühnensachen stehen für Festivalbühnen oder Line-Array-Sachen. Und du kannst halt einfach, du gehst so durch die Gänge und sagst, das nehmen wir. Und die haben da Mischpulte da, hier dieses riesen Midas-Mischpult.
Die haben die
Riesendinger. Wo du ein Haus verkaufen kannst, weißt du? Und du kannst einfach mal irgendwie, und dadurch, dass wir halt den Lichttechniker und den Tontechniker von denen da kennen, können wir uns, da haben wir da unser Musikvideo gedreht, die haben komplette Lasershow da für uns aufgebaut und so, war echt.
Die für uns, wir haben die für,
also wir haben das für uns selber aufgebaut, wir ja.
Aber 12 Stunden, also wir sind, glaube ich, die ersten Musiker, die 12 Stunden lang wirklich ihre eigene Bühne aufgebaut haben, ihr scheiß Video da gedreht haben und die scheiß Bühne auch in der gleichen Nacht.
Aber muss man sagen, aber muss halt so sagen, halt für umsonst.
Ja, also.
Also für, gratis.
Das
also,
sind doch, das ist ein Traum, also, da muss ich doch mal sagen, das sind doch Traumkonditionen.
Ja. Wir waren zwar alle ziemlich im Arsch, aber. Das ist schon schön. Ne?
Ja. Hey, der Chef hat gesagt, völlig, das ist doch dann so, völlig Wurst.
Solange das so aussieht wie vorher, ist mir das egal. Könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Das ist schon sexy.
Ja. Ja, für ihn ist es halt, dass seine Leute lernen dabei halt auch was mit bei. Das ist so seine Mentalität. Und wenn die Jungs wirklich mal so groß unterwegs sind, dass sie eine Veranstaltungsfirma für eine Tour brauchen, dann buchen die wahrscheinlich mich. Hm. Ja, weil wir bei dem jetzt sozusagen Beispiel, zu Hause sind.
Hausband von denen ist zum Beispiel Umf. Die machen alles mit denen.
Ja. Hm? Also.
Ja, also, los, also danke an Beli, ne, an der Stelle. Ja, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Das kann ich nur so unterstützen. Ist
mir wieder Spaß und klappt wunderbar. Was gibt's noch Neues? Achso, wir haben jetzt Freitag einen Auftritt, aber die Folge wird wohl eher noch nicht rechtzeitig rauskommen. Das wird wohl eher eng. Ich habe nämlich noch 2 weitere in Halde, die ich noch vorher rausbringen muss. Die 42 und die 43. Einmal wieder über den Camper und dann noch das Interview mit Shotgun Justice. Das war auch schön.
Das ging schon besser.
Warum haben wir eigentlich wieder eine Camper?
Ich kann Camper und XFX nicht mehr hören.
Warum haben wir eigentlich noch eine Camper-Folge gemacht?
Wir haben gequatscht darüber, wie nützlich der Camper für einen Basser ist.
Ach so, ja, genau.
Ja. Und der Basser überlegt sich ja immer noch, das Ding wirklich zu holen. Hat die Maus vorhin ganz böse geguckt, weil das Ding ist ja teuer.
Das kostet ein paar Euro 50.
Ja, auf jeden Fall.
Ach so, ja, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also ich finde die Dinger auch schon nicht schlecht. Und ich glaube, es gibt eigentlich auch nichts Besseres irgendwie so, wenn man nicht viel schleppen will, als diese Dinger. Hm. Punkt.
Ja, aber man kann es halt irgendwann nicht mehr hören. Das kann ich nachvollziehen.
Du hast halt auch als Basser dann Tatsache einen Boxensound. Ja, einen Boxensound. Ja, geil, oder? Du schickst doch sonst nur eine DI raus, ist doch scheiße. Und wenn die dann auch noch pre irgendwas ist, dann benutzt du deinen 2000 Euro Mesa Boogie Bassamp nur als DI-Box. Das ist doch Rotze. Ja? Und auch als Bühnensound benutze ich den mittlerweile auch nicht mehr, weil wir alles in ihr machen.
Das ist doch Rotze. Er schleppt den 35 Kilo, 1000 Watt, 2000 Euro Mesa Boogie auf die Bühne und benutzt den als DI-Box.
Das ist, glaube ich, eine der teuersten DI-Boxen, die ich jemals gesehen habe.
Ja, und brummt und knistert, muss man dazu sagen. Brummt und knistert, ja. Eine 100 Euro Palma ist besser.
Wahrscheinlich gibt nur der Ton aus der Schweiz noch teurere DI-Boxen.
Wahrscheinlich, ja. Also beim Delamar Guitar Podcast, da war das ja so, dass wir ja dem Markus irgendwann mal verboten haben, XFX zu sagen. Ne? Also das war bei Strafe verboten. Also jedes Mal XFX, 5 Euro in die Kasse. Ne?
Ja, das gibt's bei uns nicht. Und du hast bestimmt auch schon gemerkt, bei uns gibt's auch kein Zeitlimit, bei uns ist alles.
Nein, das ist alles schön. Das ist das Zeitlimit, das haben wir jetzt auch geskippt, weil...
komplett oder...
Ja, weil, okay, es gibt Themen, die geben halt nicht mehr wie eine halbe Stunde her. Da macht es einfach keinen Sinn, sich da tot zu labern irgendwie. Aber andere Themen, wo es dann halt wirklich spannend ist und wo man selber auch so ein bisschen drinsteckt und oder viel mehr drinsteckt als wie in anderen Themen, da macht das natürlich auch wesentlich mehr Spaß und dann werden wir die natürlich auch länger machen.
Ich meine, gut, wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt auf eine Stunde gekommen, dann kann man das natürlich auch splitten, nochmal schnell eine Anmoderation machen. Zwischendrin. Aber wenn man jetzt bei einer Dreiviertelstunde ist, natürlich blöd. Dann kannst du nicht nochmal 15 Minuten in den Split raushauen, sondern dann haust du es lieber als einen Pfeil raus. Ne?
Also es bleibt schon bei dieser Mentalität von einer etwas kürzeren Sendung. Also wir würden dazu denn auch neigen, einfach mal auch 2 Folgen denn aus einer zu machen, eventuell, wenn es sich ergibt.
Ja. Wir haben uns dazu entschlossen, irgendwie da ein bisschen flexibler zu sein. Wenn es halt Spaß macht und wenn es halt gerade cool läuft und so, dann und wirklich jeder was zu sagen hat, dann ist die Sendung eben länger. Und wenn das Thema dann quasi erschöpft ist und weil einfach nur da zu sitzen und sich anzugrinsen, irgendwie, das ist zwar nett, aber das bringt irgendwie keine Punkte.
Ja. Ich finde es generell cool, dass ihr einfach weitermacht, auch wenn der Hauptpodcast jetzt gestrichen ist.
Jo, ich hab gesagt, Folge 666.
Oder einiges vor uns. Ne? Oh, da wäre ich ja gerne mit dabei bei der 660. Ist auch noch eine Weile hin, ne?
Naja, 500 Folgen noch ungefähr. 530 Folgen. Zieht sie so. Nur ein bisschen.
Per Jährchen. Suppi. Dann muss ich noch in eigener Sache Werbung machen. Und zwar bin ich gerade dabei, einen neuen Podcast mir mit der Maus aufzubauen. Und zwar ein Haus mit der Maus. Und da werden wir ein bisschen erzählen. Wir haben uns ein Grundstück gekauft. Was beim Hausbau so alles zu beachten ist. Wir sind selber keine Profis, wir sind absolute Laien. Wir haben uns einen Architekten geholt und wir werden einfach mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze so vorangeht, was so passiert, wie wir diverse Problemchen, auf die man so stößt, lösen. So eine Art Tagebuch als Podcast sozusagen.
Du arme Schwein.
Ohne viel in finanzielle Sachen zu Einblick zu gewähren. Es geht einfach nur um so ein bisschen den Erfahrungsaustausch auch da zu zeigen.
Ich kenne das mit dem Hausbauen gut. Also ich bin Gott sei Dank in der Position, dass ich nicht selber bauen musste. Aber ich habe das oft, sehr oft gesehen. Und ich habe auch alles gesehen, was schiefgehen kann. Also von fließend Wasser aus den Steckdosen.
Mach mich nicht unglücklich.
Ey, also das geilste ever, das war in Hamburg. Da haben sie gesagt, in Hamburg regnet es ja nicht so oft, ne? Da braucht man ja keine Abflüsse in den Kasematten, ne? Ja, die Folge davon war, genau an dem Tag, wo die das gesagt haben, hat es geregnet in Hamburg, aber so derart abartig. Da hat es zwei Dinge getan. Da hat es einmal das gibt so eine Verschlüsse in den Fallrohren, die dann, wenn die durchs Haus gehen, werden die gesichert irgendwie so und da haben sie vergessen, überall die Sicherung drauf zu machen. Da sind die ganzen Deckel alle abgeflogen und es hat einen Keller geflutet. So, das hat erstmal keiner gemerkt, weil da schon Feierabend war in dem Keller. Da war bis zum nächsten Morgen keiner runter. Und dann kamen morgens die ersten Leute, sind im Fahrstuhl runtergefahren und das war ein Hydraulikfahrstuhl. Da war unten kein Stück Elektrik irgendwie, sodass irgendwas hätte ausfallen können, sondern die sind runtergefahren und standen dann mit einmal so bis etwas über die Knie im Wasser. Hey, da weißt du, wie kacke das ist, wenn du mit dem Fahrstuhl da unten fährst und mit einmal fängt da an, das Wasser reinzulaufen? Du weißt ja nicht, wie weit das noch geht.
Ist aber schön, da hast du erstmal einen Pool, ne?
Ja. Naja, dann haben sie dann gesehen, nachher die ganzen Baumängel, sodass dann so, da wo die Abflüsse eigentlich drin sein sollten, das stand wie Pilze nach oben, ne, und nicht nach unten. Na, also, das heißt, das Wasser, das ist dann nie abgelaufen, sondern weil die Gullis ja ein bisschen zu hoch waren, ne? Mhm. Der Rest vom Fußboden war wesentlich tiefer. Mhm. Ja, also das.
Schon böse sein.
Das war eine total grandiose Nummer, ne?
Ich hoffe eher so auf Kleinigkeiten. Ja, auf jeden Fall gibt es den Podcast dann. Ich habe eine Multisite-Installation von WordPress bei uns gemacht. Das heißt, bei www.2dogs1head.de/Haus, diesmal das deutsche Haus, nicht Englisch Haus geschrieben, sondern Deutsch. Da gibt es dann den Podcast demnächst zu hören. Feed ist schon alles angelegt. Die erste Folge wird dann demnächst aufgenommen und dann hauen wir die auch raus.
Das heißt, man.
Ja, da bin ich gespannt. Das höre ich mir auf jeden Fall an.
Man findet das bei iTunes also schon.
Nee, bei iTunes findet man es noch nicht. Um den Feed, glaube ich, bei iTunes anzulegen, ohne dass er dir ausspuckt, hier ist Kacke, musst du, glaube ich, auch wirklich eine Folge drin haben.
Ach so. Du hast das nur durch direkten Kopieren in deiner.
Ich habe in meinen Podcatcher erstmal einfach nur die Feed-URL eingegeben und festgestellt, geht, Logo zeigt das schon mal an. Okay. Muss ich nur noch eine Folge reinhauen. Mhm. Das ist schön. Ja, sehr gut. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch wieder, ich haue natürlich keinen neuen Podcast raus, ohne ein neues Intro zu haben. Das Outro bleibt vielleicht das gleiche, aber das Intro muss auf jeden Fall ein neues sein, weil Two Dogs One Head passt halt nicht zu Ein Haus mit der Maus. Muss man mal gucken. Habe ich ein bisschen rumgebastelt und auch unter anderem mit dem Technomaschine. Und da hat dann die Maus gesagt, das klingt ja grausam, das können wir nicht nehmen. Dann haben sie sich erstmal 4 Stunden Arbeit mit der Technomaschine, waren erstmal wieder für die Katz.
Wie das manchmal so ist.
Wie das immer nur mal so ist. Aber das, ich lasse das einfach nicht für die Katz sein, sondern wir nehmen das heute mal als Outro.
Mhm. Yay.
Die Technomaschine. So, und was schön an der Technomaschine ist, dass man ja auch live die ganzen Cut-Off und die Env-Modes und den ganzen Spaß verstellen kann. Ich versuche da mal noch, während das dann live abspielt, da ein bisschen was zu verstellen. Erstmal, Henry, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war super geil.
Jo, mich hat's auch gefreut.
Und an alle unsere Hörer, die den Delamar-Podcast noch nicht können, schaltet da ein. Das macht Spaß. Delamar Guitar. Guckt euch das an. Ich verlinke das auch in den Shownotes.
Sehr gut.
Yay.
Und sonst würde ich sagen, gutes Nächte, schönen Feierabend.
Ja. Genau,
Handy. Ab
zum Bier trinken.
Was sagst du immer bei Delamar? Rock on.
Rock on. Lego.
Lego. Lego an. streamen wir jetzt immer die neue Version, oder was?
Könnte man machen. Mixe.
Das ist eine iPad-App.
Ja, geht doch, oder?
Geht. Yay.
Es ist ein LFO. Ja, mit zwei Synthesizern drin, zwei Drumspuren kann man reinpacken und ja, kann man ein bisschen mit rumspielen, das ist ganz nett eigentlich.
Genau, das nächste Mal 2. Mehr Kuhglocken.
We need more cowbell.
So geil. Schön. So, liebe Hörer, in dem Sinne, abschalten.
Ja, abschalten.
Tschö.
Und tschüss.